Simon.
Stefan.
Ja, es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis wir jetzt dann doch mal hier sind.
Ja, mehr als eine kleine Ewigkeit, würde ich sagen.
Mehr als eine kleine Ewigkeit. Und der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon geahnt aufgrund der Stille. Aber leider beenden wir unser Projekt.
So ist es. Es tut uns auch leid, dass das nicht eher kommuniziert wurde. Der Entschluss steht schon länger fest, aber, und das ist auch, das soll jetzt keine Verteidigung sein, aber es war wirklich eine wilde Zeit hier mit Krankheiten, mit diversen Sachen, die einfach dazwischen gekommen sind. Wir haben uns einfach nicht mehr geschafft zu sehen, tatsächlich. Und das ist gar nicht dem Projekt beenden geschuldet, sondern tatsächlich wirklich aus Zeitgründen. Was es irgendwie noch frustrierender macht, weil wir natürlich irgendwann auch euch das mitteilen wollten, aber das auch nicht alleine tun wollten, sondern eben zusammen.
Richtig, richtig. Und gerade bei mir waren da einige private Themen, die auch nicht hier hingehören, die dann nochmal dazwischen kamen. Und plus, wie du sagtest, ich glaube, regelmäßig war dann irgendeiner krank von uns. Und naja, hier sind wir jetzt heute und verkünden die traurige Nachricht. Aber ich sag ja immer, da was Trauriges hat auch was Positives.
Ja, wir haben ja 2 Jahre auch schon aufgenommen. Also es gibt ja auch viele Folgen
richtig,
von uns.
Richtig.
Ja? Ich glaube, das war für uns beide jetzt auch der richtige Zeitpunkt. Wir haben viele Sachen ja auch schon erzählt, viele Sachen zusammen auch erlebt. Ich bin da auch sehr dankbar für. Ich glaube, du auch, ne?
Absolut, absolut.
Wir gehen da auch gar nicht im Bösen auseinander, also überhaupt nicht. Zu den Gründen kann man sagen, dass wir, glaube ich, da einfach unterschiedlicher Meinung zu gewissen Sachen waren und sind und dass er auch überhaupt gar nicht problematisch ist. Aber man dann auch so ehrlich sein muss, weil es eben ja auch ein Freizeitprojekt ist, dass man dann vielleicht einfach jetzt einen Schluss findet. Und das war, glaube ich, auch generell der richtige Zeitpunkt für uns beide. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, wir haben ja beide, also wir sind ja auch so befreundet und dann war ja für uns immer auch die Ansage, ne, das darf nie irgendwie dazwischen kommen.
Ja.
Und wir haben dann ja für uns auch festgestellt, dass wir dann viel zu oft Diskussionen hatten, was soll passieren, was soll, und dass man dann sagte, guck mal, das hat jetzt einen Punkt erreicht, wo das so ein bisschen Überhand nimmt.
Ja.
Und dann lass uns lieber mal gucken, dass wir da vielleicht ein Ende finden. Und es gibt ja auch eben deinen Podcast ja weiterhin mit Simone. Und vielleicht bei mir ist es auch so, für mich war das am Ende auch nicht mehr gesund, also unabhängig von unseren Diskussionen, also, sondern einfach so, wenn ich das mache, dann möchte ich das ja auch gut machen und ich habe ein bisschen auch den Spaß am Spielen verloren dadurch, immer zu gucken, okay, welche Spiele willst du als nächstes spielen? Und das war teilweise so dann auf der Arbeit, die Spielgruppe, wo die dann gerne nochmal Dune Imperium gespielt haben, aber ich dachte, nein, heute, jetzt spielen wir das, wir müssen das neue Spiel spielen, so ungefähr. Und dass ich da auch für mich erkannt habe, dass das nicht mehr die Entspannung hat, wie es eigentlich haben sollte.
Ja. Weil du ja auch andere Personen dann involvierst damit, dass du andere Sachen spielen willst. Ne? Das ist ja
genau.
dann auch super unentspannt. Ich fand das eine super Erkenntnis, die ich auch für mich so ein bisschen noch mitnehme und auch schaue, wie handhabe ich das bei mir, weil ich ja nun wirklich einen deutlich höheren Output noch an Spielen habe, die ich spiele, aber ich zumindest auch in den Genuss komme, die meisten Spiele auch echt häufig noch zu spielen. Aber das ist eben auch mein Privileg der Zeit, die ich habe. Und ich glaube, das, was du ja auch dann geschildert hast, ne, nachdem wir ja auch beschlossen hatten, so, wir beenden das, dass du ja dann auch gesagt hast, ich kann jetzt auch endlich den alten Spielen nochmal mehr Aufmerksamkeit schenken. Und das wäre ja eigentlich auch immer etwas, was wir auch immer hier auch mittransportieren wollten und wo man sich dann vielleicht auch selbst mit Sachen verrannt hat. Ne?
Ja, absolut, absolut. Und ich habe auch seitdem, ne, ist ja schon länger jetzt, dass wir hier das aufgehört haben, aber ich merke dann auch, wie so ein bisschen die Freude an gewissen Spielen zurückkommt. Und ich glaube, ich habe seitdem zig Partien Burgen von Burgund gespielt, so wo man sagen würde, hätte jetzt keinen großen Mehrwert wahrscheinlich für den Podcast gehabt, aber es war eben dann das Spiel, was gerne gespielt werden wollte. Und ich glaube, bei mir ist auch nochmal unterschiedlich, dass wahrscheinlich so der Umkreis, mit dem ich spiele, dass da viel mehr Leute dabei sind, die gerne ein Spiel 10-mal am Stück spielen.
Und das ist super, weil das gibt's nicht so häufig.
Genau.
Gefühlt ist die Brettspielszene.
Und ich würde sagen, bei dir ist wahrscheinlich auch umgekehrt, ne? Also, dass du ja mit Simone und auch mit den Spielgruppen und so weiter, dass da, und ich habe das ja auch, also generell, ne, dass man sagt, man freut sich auch auf die neuen Spiele, will was Neues ausprobieren. Aber für mich war das dann einfach nicht mehr so die ideale Wahl und auch allein der Gedanke, dann immer zu gucken, hat es auch oft so ausgeartet, dass man zu viele schlechte Spiele spielt auch, so nach dem Motto, okay, man will jetzt das nächste neue Highlight irgendwie entdecken und ja, das ist gerade bei mir, wo es die Zeit dann doch ein bisschen limitierter ist, dann eben auch, war das nicht gut.
Ja, definitiv. Burgen von Burgund übrigens nochmal super Tipp, ne? Also ich meine, das kennt jeder, aber auch das habe ich in der Zeit, wo wir jetzt nicht aufgenommen hatten, auch locker 3-mal oder so gefühlt gespielt. Das ist einfach immer noch ein Klassiker. Ich finde, man darf, und das auch wirklich nochmal zum Mitgeben, bei diesem ganzen Cult of the New, was wir ja auch praktiziert haben, muss man ja auch einfach so sagen, wie es ist. Was ich auch immer noch praktiziere, bin ich trotzdem froh, dass ich auch noch die Zeit habe, diese alten Perlen auch weiterhin zu spielen. Weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir Brettspiele mehr als 1-2 Mal spielen, weil dafür sind sie auch ehrlicherweise zu teuer meistens. Ne? Aber man kennt es. Man kennt es, man bringt ein Spiel mit, irgendwie auf ein Spieletreff, dann spielt man es 1-2 Mal und dann sagen die Leute so, nächste Woche, was spielen wir jetzt? Ich bin da sehr froh, dass ich mittlerweile auch beim Spieletreff es zumindest versuche, auch so ein bisschen zu etablieren, dass man auch ein paar Wochen hintereinander gleiche Spiele spielt, weil das total wichtig ist für alle Beteiligten. Man muss nicht immer sich die Regeln anschauen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch das, was dann bei dir auf der Arbeit auch nochmal da reinspielt. Ne? Nach der Arbeit sich nochmal einen großen Klopper anzueignen, ist eben auch nicht immer so cool. Da ist
nicht jedermanns Sache auch.
Ja. Aber
Noch eine kurze Anmerkung, weil du schon reinwirfst, Burgen von Burgund, das ist, ich kenne kein Spiel, was so gut funktioniert, von der Komplexität für auch Leute, die eventuell nicht so nah am Hobby sind.
Mhm.
Du würfelst und kannst mit den Würfeln was machen, ist relativ schnell erklärt. Das habe ich nämlich nochmal gemerkt, auch da haben wir das auch in neueren Runden gespielt mit Leuten, die nicht so nah am Brettspiel sind. Das hat super gut geklappt.
Und es ist super befriedigend, weil du ja auch diese Kettenzüge machst und die fühlen sich auch immer richtig cool an, finde ich. Ne? Das ist
absolut,
das ist richtig gut. Ja. Ja, Stefan.
Ja.
So ist es. Wir werden aber, ihr seht ja schon, es ist ja eine Gespielt-Folge eigentlich hier. Ne? Also wir werden gleich überleiten in das Vergangenheits-Ich, wo ich mit Simone nochmal ein paar Titel in XXL-Format bespreche. Aber wir werden uns trotzdem nochmal zusammensetzen, um natürlich das Projekt der Top 100 zu Ende zu führen. Weil das wäre schade, wenn wir nur bis Folge bis Platz 16 irgendwie das besprechen würden. Ne?
In einem halben Jahr kommt dann die...
Das will ich nicht hoffen. Wir gucken mal, dass wir das schnellstmöglich irgendwie hinbekommen. 2 gespielt Folgen, also die und die nächste gibt es noch. Und dann müssen wir es irgendwie noch schaffen, einen schönen Abschluss hinzubekommen. Da habe ich auch Bock drauf. Es macht ja auch Spaß, mit dir aufzunehmen. So ist es ja nicht. Ne? Also wir machen das ja. Ja, ist ja so. Wir machen das ja, oder wir beenden das jetzt ja auch nicht aus, weiß ich nicht, den Grund, dass wir uns jetzt nicht mehr sehen können, sondern es ist wirklich ein Projekt, wo wir beide merken, es ist jetzt gut, es auch abzuschließen. Und 2 Jahre waren eine lange Zeit. Wir haben viel zusammen gemacht. Wir haben auch zu dritt gestartet. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Die Dynamiken haben sich ja auch verändert. Und von daher freue ich mich trotzdem darauf, mit dir noch die Top 100 zu Ende zu machen. Das ist ja wohl klar. Auch wenn der Platz 1 bei mir klar sein sollte.
Habe ich letztens noch gespielt.
Sehr gut, sehr gut.
Aber ich verrate jetzt nicht, welches.
Nee, das werden hier wahrscheinlich Klassiker. Die meisten Zuhörer auch wissen, denke ich mal.
Ja, und wie gesagt, es ist ja nur das, du bleibst ja weiterhin erhalten mit Simone und das ist ja, glaube ich, immer, sage ich also, das ist, wird auch für mich ein Quell sein, wo ich immer wieder nachschauen werde, was gibt's Gutes zum Spielen. Und er spielt ja wirklich so viel, dass da auch immer eine gute Inspiration ist, was ich mir dann privat kaufen kann.
Es wird irgendwann auch einen Zeitpunkt geben, vielleicht mit Familie und Sonstiges, wo das weniger wird. Aber ja, ich bin mir dem Privileg bewusst. Doch, klar, wenn du ein Kind hast, kannst du nicht so viel spielen. Das ist logisch. Das ist klar. Gut.
Das kommt dann später.
Genau.
Dann wird es wieder mehr.
Ist nichts angekündigt. Also von daher, entspannt euch. Erstmal noch genug Content. Gut.
Super.
Alles klar, Stefan. Dann würde ich sagen, leiten wir über in den Vergangenheitspart und wir hören uns dann nochmal in der Top 100.
So ist es.
Gut.
Simon, viel Erfolg.
Danke, dir auch.
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer der letzten Folgen von Nudelduft und Spielspaß. Ich sitze gegenüber von der Simone heute.
Ja, und ich sitze gegenüber vom Simon.
Hallo.
Und darf heute zu Gast sein.
Genau. Ja, wie ihr in der letzten Folge wahrscheinlich schon gehört haben werdet, sind das jetzt die letzten Folgen Nudelduft und Spielspaß. Und da wir aber noch sehr, sehr viele Titel haben, über die wir sprechen wollen und müssen, werden wir heute und in der nächsten Folge so richtig Power geben und eine gespielt XXL für euch machen. XXXXXXL wahrscheinlich. Und werden euch ganz viele Titel vorstellen, die wir gespielt haben. Und wer uns beide in Zukunft trotzdem weiterhin hören möchte, der kann das tun. Und zwar gibt es einen Link in der Beschreibung. Und wir haben ja seit Mitte letzten Jahres einen eigenen Podcast gestartet. Lieblingsgegner heißt er, wo Simone und ich wöchentlich über gespielte Spiele philosophieren und sprechen. Und viele der Titel, die wir hier vorstellen, haben wir auch dort schon besprochen. Einige aber noch nicht. Und bei einigen Titeln, die haben wir noch nicht häufig genug gespielt. Und da werdet ihr dann bei Lieblingsgegner auch in Zukunft wahrscheinlich, zumindest bei einigen Titeln, auch nochmal eine ausführlichere Meinung zu hören.
Genau, also ihr bekommt hier jetzt einen kurzen Einblick, unseren kurzen Eindruck und ausführlicheres dann eventuell woanders.
So sieht's aus, genau. Aber es wäre dann nicht Nudelduft und Spielespaß, wenn wir nicht mit ein bisschen Smalltalk anfangen würden. Was haben wir so Schönes noch konsumiert in der letzten Zeit? Und ich wollte ein großes Dank aussprechen. Und zwar an einen unserer lieben Hörer. Der hatte uns nämlich, oder mir persönlich sogar, Black Set, den Comic, empfohlen. Und den habe ich jetzt gestern und heute ein bisschen verschlungen und habe die ersten zwei Fälle gelesen und bin total begeistert von den Zeichnungen. Es geht um einen anthropomorphen Kommissar in Gestalt von einer schwarzen Katze, der versucht, Kriminalfälle in einem absolut düsteren Noir-Setting zu lösen. Dabei werden aber auch so solche Sachen wie Rassismus und Klassenkämpfe und so weiter alles so thematisiert. Und ich muss sagen, der Erzählstil ist cool, ist sehr kurzweilig. Also so ein Fall geht nur so über 55 Seiten, aber in den Seiten wird richtig viel erzählt und man denkt so, 50 Seiten Comic, was will man da viel erzählen? Aber vieles auch zwischen den Zeilen, vieles mit inneren Monologen hat mir wirklich richtig gut gefallen und wieder ein Grund dafür, uns gerne auch eine Nachricht noch zu schreiben und uns die letzten Comic-Empfehlungen oder sonstiges für den Stefan sind es ja eher die Manga-Empfehlungen noch zukommen zu lassen. Denn von Black Set bin ich bisher echt sehr angetan und habe da gerade große Freude, das zu lesen tatsächlich.
Ja, das ist doch super.
Ja. Und wir haben beide tatsächlich zusammen auch noch was am PC gezockt. Das ist zwar schon ein paar Wochen her, aber da wollten wir auch kurz drüber sprechen, denn es war das Spiel Leuchtturm voraus. Beacon Patrol heißt es. Du erinnerst dich?
Stimmt, ja.
Das ist eine neue Brettspielumsetzung bei Steam. Und da haben wir damals den Beta-Key tatsächlich noch bekommen zum Testen. Und wir haben uns hingesetzt. Und was ich ganz toll finde bei dem Spiel ist, dass das im Couch-Koop-Modus funktioniert. Das heißt, man braucht nicht mehrere Geräte, sondern man sitzt einfach nebeneinander und wechselt sich ab. Und das Ganze ist tatsächlich unter Beacon Patrol auch als Brettspiel rausgekommen. Es ist ein kooperatives Brettspiel, bei dem wir so ein bisschen Carcassonne-mäßig puzzeln müssen. Aber es auch immer darauf ankommt, wo wir uns hin ausbreiten. Denn wir bewegen die Schiffe immer auf neue Teile, die wir hinlegen. Und da kann man sich ganz schön ins Ausmanövrieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben es doch eigentlich ganz gut hinbekommen, würde ich mal sagen.
Also ich bin davon überzeugt, wir haben es mit Sicherheit noch nicht optimal hinbekommen, aber es ganz gut hinbekommen. Es gibt auch noch ein paar Erweiterungsmodule da drin und so weiter. Aber ich fand die Umsetzung sehr schön. Ne? Es war sehr schön gestaltet. Management, wie nennt man das denn? Die Handhabung war sehr einfach und schönes Tutorial-System. Man musste auch keine Anleitung irgendwie groß lesen. Das haben wir vor ein paar Wochen tatsächlich mal gespielt und fand ich tatsächlich auch ganz nett. So ein cozy, puzzeliges Spiel, aber was man auch dann durchaus mal zu zweit vielleicht von einem Rechner spielen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und jetzt reicht's aber. Oder hast du noch irgendwas Tolles gelesen, gespielt?
Ja, in der Tat. Ich habe was Tolles gelesen.
Und gespielt auch. Du bist nämlich gerade bei Octopath Traveler tatsächlich, mittendrin bei über 50 Stunden.
Ja, aber tatsächlich beim ersten Teil. Es gibt ja mittlerweile den dritten, der aber...
Der dritte gibt's auch schon.
Ja, der heißt aber Octopath Zero und ist so ein bisschen auch noch eine Vorgeschichte. Und ich habe es wieder auf mich genommen, mit dem ersten Teil anzufangen. Und das ist wirklich ein tolles Spiel. Aber es dauert so wahnsinnig lang.
Ja.
Und das ist, ich bin noch dabei. Ich versuche jetzt so langsam über die Hürde zu kommen, es weiterzuspielen.
Ach so, okay. Jetzt ist wieder die Hürde erreicht, wo du sagst, nach 50 Stunden braucht es jetzt irgendwie noch mal ein bisschen mehr Kick.
Ja, wobei es den jetzt schon wieder ein bisschen bekommen hat. Ich habe gedacht, ich muss ein bisschen mehr leveln. Und dann dachte ich mir, nee, komm, ich habe jetzt keine Lust zu leveln. Ich versuche es einfach und das... klappt so semi-gut. Also ich bin jetzt gerade bei dem einen Boss gestorben, aber okay. Ja.
Naja,
und ich wollte
ja
eigentlich die geheimen Superbosse machen, mit denen ich noch tolle neue Sachen bekomme, aber der ist viel zu schwer gewesen, das kriege ich nicht hin. Ich bin da auch nicht so, dass ich da irgendwie super krass strategisch vorplane.
Ja, das
wie
ist so
ich
bei diesen rundenbasierten
Kleriker
Dingern immer so,
ich. Einsätze und da bin ich immer nicht so gut drin.
Ich glaube, es gibt da so die zwei Arten von Spielern und Spielerinnen, aber ich bin auch eher Persona, eher ein bisschen leveln, damit man es ein bisschen leichter hat.
Einfach draufhauen.
Chrono Trigger, eins der besten Videospiele ever, auch rundenbasiert, ja.
Ja, ja, und ich habe noch ein sehr gutes Buch gelesen.
Mhm.
Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das hat mir Simons Schwester empfohlen.
Mhm.
The Will of the Many heißt das. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger raus, aber es ist jetzt erst der zweite Teil rausgekommen.
Hast du es jetzt durch, den zweiten?
Nee, da bin ich dran.
Aber es
ist super.
Okay.
Und ist eine tolle Fantasy-Geschichte, also in einer Fantasy-Welt mit einem spannenden, ja, mehr oder weniger Magiesystem. Ich will es eigentlich nicht Magiesystem nennen. Und politischen Intrigen und unser Hauptcharakter wird in diese Intrigen eingespannt, verfolgt aber noch seine eigenen Ziele und ist wirklich ein fantastisches Buch. Ich habe den ersten Band verschlungen und war so begeistert. Also wirklich riesige Empfehlung, auch von Simons Schwester riesige Empfehlung.
Und ich glaube, meine Tante hat es auch mittlerweile
und deine
schon
Tante hat es auch gelesen.
Und die liest kein Fantasy
eigentlich. Und ich war auch begeistert. Ja. Und es ist auch nicht so dieses... Ich sag mal, dieses aktuelle Fantasy ist ja immer Romantasy und weiß ich nicht, richtig Liebesgeschichte. Echt? Und das steht im Vordergrund und das ist es halt nicht. Und das ist halt das Spannende, dass man da mal wieder was anderes hat. Also große Empfehlung von mir.
Ja, ist total interessant, weil im Büchergenre Fantasy ja total angesagt ist. Aber im Film und Serien ja komplett zurückgegangen ist. Ich glaube, David Hein war es, der da auch ein paar Videos mal zu gemacht hatte, weil er halt diese riesen Fantasy-Epen, Epos, wie nennt man denn Mehrzahl von Epos?
Gute Frage.
Ja, schön, haben uns schön manövriert. Egal, also dass das einfach nicht mehr so viel vertreten ist und woran das liegt. Aber es scheint ja das Interesse generell da zu sein. Jetzt wurde ja auch eine Serie zu Mistborn angekündigt.
Ja, beziehungsweise wurde zumindest angekündigt, dass der Autor mit Apple zusammenarbeiten wird dafür.
Ja, und wenn, ja, bin ich gespannt.
Mal gucken. Ich glaube, es liegt daran, dass man, man kann es halt im Buch besser umsetzen.
Ja.
Also wenn ich jetzt überlege, wie man das Buch verfilmen würde, dann ist da sehr viel, was im Buch passiert, was natürlich innerlich passiert. Und das ist immer schwieriger umzusetzen.
Mhm.
Ja, aber große Empfehlung. Riesige Empfehlung. Sehr gut.
Und jetzt gehen wir rüber zu den Brettspielen. Ja. Denn wir haben ja echt viele zu besprechen. Und da sind viele ganz, ganz tolle Titel dabei. Wie gesagt, einige haben wir schon im Lieblingsgegner-Podcast besprochen, andere nicht. Aber selbst wenn wir sie schon besprochen haben, bleibt gerne dran, denn wir haben mit Sicherheit noch ein paar Partien vielleicht mehr gespielt. Zumindest bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Spiel. Und wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge. Ich musste mir jetzt wirklich eine Liste machen an Spielen, die wir hier noch besprechen. Und ich habe gedacht, dann machen wir das jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Ein paar spielen wir aber morgen und übermorgen nochmal. Von daher werden da noch mal ein paar Buchstaben ergänzt werden in der zweiten Folge. Aber wir starten mit einem Spiel, was überhaupt gar keinen Buchstaben hat. Es heißt nämlich 23 Knives, also übersetzt 23 Messer. Und das ist ein Spiel, was Simone gar nicht gespielt hat.
Ja, das ist schade.
Trotzdem danke, dass du mir jetzt zuhörst. Denn es geht tatsächlich um ein Spiel, was historisch auch aufgearbeitet wird. Also es geht um die Ermordung Cäsars. Der wurde ja mit 23 Messerstichen quasi symbolisch, dass keiner den Mord quasi begangen hat. Also wenn alle das machen, dann gibt es nicht den Täter quasi. Und in diesem Spiel geht es genau darum. Und ich finde es erstmal faszinierend, dass sie es geschafft haben, diesen historischen Kontext sehr gut ins Spiel einzubetten. Und zwar gibt es in der Anleitung viele Bezugnahmen zu Mechanismenentscheidungen, die sie getroffen haben, auch aufgrund dieser Geschichte. Und außerdem gibt es sehr viel Flufftext auf den Personenkarten zum Beispiel. Da gibt es 31 Stück von und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und haben meistens auch etwas mit der Ermordung Cäsars zu tun. Bei ein paar gibt es zu wenig historische Hinweise. Deshalb wurden da auch ein paar erfunden dazu. Das Spiel ist ein Social-Deduction-Spiel. Und da solltet ihr jetzt schon mal hellhörig werden, denn so viele gute Social-Deduction-Spiele gibt's ja dann doch irgendwie gar nicht, wie man immer denkt. Aber mir fallen nicht mehr als 10 ein. Und 23 Knives ist ein Spiel, was wir bisher aktuell nur zu dritt gespielt haben. Es ist ein Spiel, was aber zu dritt nicht optimal ist. Es ist eigentlich ein Spiel, was man zu fünft oder sechst spielt. Deshalb ist diese Meinung, die wir jetzt ja auch kundtun, auch wirklich nur ein Ersteindruck aus der Partie zu dritt. Aber, und das muss ich einfach schon mal davor sagen, ich habe bisher noch kein Social Deduction Spiel ausprobiert, was zu dritt gut funktioniert. Und das hat es hier tatsächlich. Warum ist das so? Generell gibt es nur 4 Aktionen oder 5 Aktionen, die wir machen können. Wir müssen immer unsere Figur an einen anderen Ort bewegen, die Aktionen da ausführen und müssen dann irgendwie versuchen, entweder dem Cäsar ein paar Tauben reinzuspielen, dann wird die Stärke quasi gesenkt, oder Messer, um ihn zu ermorden. Und am Ende des Spiels werden Messer und Tauben ausgezählt und es wird geschaut, wie viele Messer sind dann insgesamt, die nicht von den Tauben negiert wurden. Und wenn es mindestens 23 sind, hat Cäsar das Zeitliche gesegnet und wurde ermordet erfolgreich. Wenn es unter 23 sind, dann lebt Cäsar und die Leute gewinnen, die loyal zu Cäsar waren. Wie ist man loyal? Das kennen wir so ein bisschen von Human Punishment, was wir ja auch schon sehr gerne gespielt haben. Denn wir haben eine Charakterkarte, die ist aber auch verdeckt. Also alles ist am Anfang verdeckt. Da sind Loyalitätssymbole drauf. Und wir kriegen im Laufe des Spiels immer wieder neue Loyalitätskarten. Und die sind entweder negativ oder positiv. Das Interessante ist, die negieren sich auch wieder gegenseitig. Heißt, habe ich 2 positive Karten, eine negative, dann habe ich eine positive quasi. Und möchte, dass Cäsar nicht ermordet wird. Das verändert sich ja beim Laufe der Partie total. Und nachher gewinnt auch nur eine Person, nämlich die, die am meisten Symbole hat von dem erfolgreichen, von der erfolgreichen Ermordung. Außer man ist Opportunist und hat gleich viele Symbole von beiden. Dann möchte man nämlich mit seiner letzten Kartenhand die Entscheidung quasi umstimmen können. Das heißt, wenn 24 Messer sind und ich kann noch 2 Tauben reinspielen, habe ich das Ergebnis zu meinen Gunsten verändert und gewinne so das Spiel. Das waren jetzt viele Informationen, aber es ist ein ganz tolles Spielkonzept.
Ja, klingt schon mal, finde ich, sehr spannend.
Es ist vor allen Dingen in unter einer Stunde gespielt, wenn man es kann. Also wir haben jetzt in der zweiten Partie, glaube ich, 50 Minuten gespielt, in der ersten eine Stunde 20. Und alle am Tisch waren auch der Meinung, nee, das müssen wir jetzt auch nochmal mit 5 oder 6 Leuten spielen. Aber dadurch, dass es ja keine vorgefestigte Anzahl an Rollen gibt, sondern die ja auch im Laufe des Spiels immer mal wieder wechseln können und man die richtigen Momente abpassen muss, gibt's einfach wirklich viel Spaß am Spiel. Und ich möchte das auf jeden Fall beim nächsten Brettspielwochenende mit dir spielen auch, weil ich glaube, dir wird das auch richtig gut gefallen, weil du ja auch Human Punishment The Beginning, es war Social Deduction 2.0.
Ja,
Weil du das ja auch so gerne mochtest. Und ich glaube, das wird dir gut gefallen und dann werdet ihr definitiv im Lieblingsgegner-Podcast auch nochmal darüber hören.
Ja, ich bin gespannt. Also ich finde, das sieht echt cool aus.
Ja, hat auch so eine kleine Tribüne. Einziger Manko, den ich bisher an dem Spiel habe, ist tatsächlich, dass die Materialqualität von diesem zusammenbaubaren Turm, den man tatsächlich auch nur einmal zusammenbauen muss, der passt so in die Schachtel. Aber ich habe mir da tatsächlich meine Fingernägel gefühlt wund geknipst, weil die wirklich nicht gut rausging und die ganze Treppe ist jetzt auch ein bisschen schief. Tatsächlich,
ja,
leider,
ist nicht
weil es
so
auch
schlimm.
So ein bisschen abgebrochen ist hier und da. Also es ist so ein bisschen, wo ich dachte, bitte, das ist eigentlich eine coole Idee, aber es wirkt irgendwie nicht so ganz, also wahrscheinlich war ich einfach unfähig, das zusammenzubauen, aber da waren wirklich millimetergroße Pappdinger, die man dann nicht berühren durfte und das passiert bei meiner Feinmotorik nun mal. Aber ansonsten auch sehr schönes Kartendesign, sehr clean, sehr übersichtlich und tatsächlich braucht man nur Textkenntnisse, wenn man die Ereignisse ausführt. Denn alle 5 Runden gibt es ein Ereignis, worüber wir alle zusammen abstimmen, welches von beiden Ereignissen ausgeführt wird. Und das kann auch wieder alles shiften. Wirklich ein tolles Spielkonzept, hat mir echt gut gefallen und bin auf weitere Partien sehr gespannt. Und auch die Mitspieler, die mit mir gespielt haben, waren wirklich begeistert.
Ich bin auch gespannt, auf jeden Fall.
Ihr werdet ein Update hören. Das kann ich bei dem Spiel zumindest schon mal sagen. Auf jeden Fall.
Ja.
Bei dem nächsten Spiel handelt es sich um eine Erweiterung. Und zwar die Division M-Erweiterung zu Agent Avenue. Simone, worum geht es denn darum? Weil Agent Avenue kennt ja jetzt jeder oder jede Zuhörerin von Nudelduft und Spielespaß und sicher auch von Lieblingsgegnern. Aber worum geht es denn in Agent Avenue eigentlich? Also der Erweiterung.
Ach so, ich dachte gerade, hä? Ja, die Erweiterung ist eigentlich gar nicht so spektakulär, denn wir haben einfach mehr Karten für den Schwarzmarkt, die wir erwerben können. Und es kommt eine neue Fraktion ins Spiel, nämlich die Division M. Das sind so Mäuse, die haben auch eine extra Figur. Und die können sich auch über das Brett bewegen. Die bewegen sich quasi mit ihren eigenen Karten zusätzlich zu unseren normalen Figuren und können auch versuchen, den Gegner einzufangen. Ja, und das war eigentlich auch schon der Inhalt der Erweiterung.
Außer, dass es natürlich neue Ereignisse gibt, die man nicht außer Acht lassen kann. Die fand ich nämlich auch extrem kreativ.
Ja, die Karten
bei der
auf dem Schwarzmarkt.
Genau, ja, aber die fand ich richtig gut.
Ja, auf jeden Fall.
Die waren nochmal eine frische Neuerung. Generell hat man ja, wenn man viele Partien gespielt hat, auch die alten alle mal gesehen und kann die auch so ein bisschen einschätzen. Ist sowieso immer situativ, welche man davon nimmt. Aber insgesamt, die Schwarzmarkern sind super und die Division M bringen ein neues, ein leicht verkomplizierenderes Element rein, was definitiv dann nochmal ein bisschen Frische reinbringt nach vielen Partien.
Ja.
Ob das jetzt eine Must-Have-Erweiterung ist, ich würde sagen, kommt drauf an, wie viel ihr Agent Avenue gespielt habt.
Aber ich finde, gerade die neue Fraktion fügt sich eigentlich auch prima ein, sodass die jetzt nicht störend ist oder das Gleichgewicht im Spiel komplett durcheinander bringt, sondern es passt gut dazu und die neuen Ereigniskarten sind einfach super und es ist weiterhin ein fantastisches Spiel. Also gibt's nichts dran auszusetzen in dem Spiel.
Ja, also uns hat die Erweiterung auch gut gefallen. Ich glaube, bei dir war es ja auch unter den besten des Jahres, ne?
Das kann sein, ja.
Gut, dass du das noch weißt.
Ja, das waren sehr viele Spiele, die wir da besprochen haben.
Das stimmt. Kommen wir weiter zu einem Spiel, was man könnte sagen, auch so ein geistiger Vorfolger von Hitster ist, nämlich Anno Domini. Und das ist ein Spiel, was total interessant ist, weil es irgendwie das Geek-Sein auf ein neues Level hebt, aber in dem Quiz-Bereich, würde ich sagen. Und wo man mit unnützem Wissen nachher rauskommt, wo man sagt, okay, das hatte ich jetzt nicht gewusst und das ist auch kein Wunder, dass ich das nicht gewusst habe.
Es ist vielleicht auch manchmal gut, dass man es nicht wusste.
Genau, das Original ist schon ziemlich alt, also ist über 20 Jahre alt. Und es gibt verschiedene Formen und Farben dieser Edition. Es gibt was über Kunst, über Geschichte, über Erfindungen, über historische Ereignisse. Also gibt's so viele coole Editionen. Was ich an diesem Spiel cool finde, ist, du hast eine Karte, da steht ein Ereignis drauf und du musst es ähnlich wie bei Hits da in deinen Zeitstrahl einfach einordnen. Passiert das davor, danach, dazwischen, wie auch immer. Und wenn das richtig ist, gibt's Punkte oder nicht. Und das kannst du wirklich auch 1:1 wie Hits da spielen. Es gibt zwar ein paar Regelabwandlungen, aber im Kern ist das genau der Reiz, den man bei Hits da auch hat, halt ohne Musik. Das heißt, für Leute, die sagen, ich finde das mit dem Einschätzen eigentlich ganz cool, aber irgendwie mag ich das mit der Musik nicht, könnte man sich das anschauen. Wir haben es tatsächlich ja auch schon verschenkt. Wir haben hier auch ein oder zwei Versionen zu Hause. Und ich finde das immer interessant, weil man denkt, ah, okay, wann ist jetzt eigentlich das passiert?
Ich muss aber sagen, ich finde es wirklich knackig.
Sehr knackig.
Also es ist wirklich absolutes Nischenwissen teilweise dabei in dem Gebiet, in dem jeweiligen
absolut.
Gebiet. Und da sind echt Sachen, da denkt man sich, boah, keine Ahnung, noch nie gehört.
Und das ist aber auch das Gefühl, was ich ja bei Hits da häufig habe, weil ich mich ja mit den Musikstücken nicht so auskenne, weil ich ja wirklich im absoluten Nischenbereich unterwegs bin in Musik. Ich lese jetzt mal so drei Sachen vor, die aus dem Bereich Kunst hier kommen.
Mhm,
im Residenztheater in Tokio wird Goethes Faust auf japanisch uraufgeführt. Das ist so ein Paradebeispiel
auf
für diese
japanisch?
Karten. Älteste Darstellung eines Brillenträgers.
Aha.
Und Theodor Fontane veröffentlicht Effi Briest. Okay, das könnte man
Effi
wissen.
Ja gut, Effi Briest hat man zumindest schon mal gehört.
Aber ihr merkt schon, da sind wirklich Sachen dabei. Egal wie schlau die Leute am Tisch sind, das ist auch häufig so ein Einschätzen, so ein Raten.
Vielleicht denken jetzt aber auch alle, Mann, was sind das denn für Kunstbanausen? Das weiß man doch einfach.
Mensch, ist doch klar, wann Goethes Faust auf japanisch uraufgeführt wurde. Das weiß doch jeder. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist ein tolles Konzept. Das kostet auch nicht so viel. Das kriegt man auch so schnell. Und vor allen Dingen gibt es einfach Kategorien für jeden irgendwie. Ich finde Geschichte irgendwie am spannendsten. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich Geschichte noch weniger Ahnung habe als bei anderen Sachen.
Ja, weil man Geschichte ja auch immer mit Jahreszeiten verknüpft.
Ja.
Also das.
Aber Erfindung fand ich auch ziemlich cool.
Oh ja, das war auch cool.
Ich glaube, das ist auch die Version, die wir jetzt noch zu Hause haben. Ja, auf jeden Fall so ein Ding, was man auch nicht vergessen sollte, sage ich mal. Ne?
Ja.
Machen wir weiter mit Break the Cube. Das ist ein Spiel von Playty Games und die haben das Ganze neu aufgelegt, könnte man sagen. Denn es wurde 2017 unter dem Titel Yeomen veröffentlicht und es ist ein Deduktionsspiel. Und ihr wisst ja, Playty Games, Alphabet Code, Digit Code, Europa, Europa Mine, Europa Space. Gut, da war jetzt eine Doppelung dabei, aber egal. Das sind Deduktionsspiele von Playty, die wir absolut feiern, ne? Muss man einfach sagen. Und hier ist es leider so, dass Break the Cube uns nicht so gut gefallen hat.
Ja, was machen wir bei Break the Cube? Wir denken uns eine Anordnung von so Tetris-artigen Steinen aus. Wir haben immer drei Steine. Wir haben auch jeder die gleichen drei Steine.
Ja.
Und ordnen die in so einem 3x3-Raster an, beziehungsweise es ist eigentlich so ein 3x3x3-Raster, weil wir dürfen auch drei Felder in die Höhe gehen. Und der andere macht das auch. Oder die anderen Mitspieler. Und dann hat der Nachbar, der Sitznachbar, muss meine Anordnung erraten. Und das macht man, indem man fragt, was sehe ich denn, wenn ich auf Feld 7 von oben drauf gucke? Was sehe ich denn, wenn ich in Spalte J von der Seite drauf gucke? Und dann sagt man, okay, von oben siehst du weiß. Oder von der Seite siehst du gelb und weiß und dann nichts. Und dann weiß ich quasi, dass die verschiedenfarbigen Steine irgendwie in diesem Cube angeordnet sein müssen, sodass man eben diese Anordnung von der Position aus sehen kann. Und das muss ich dann irgendwie nachvollziehen. und mir merken, denn das eigentliche Spiel funktioniert, ohne dass man sich Notizen macht.
Und das ist auch der große Kritikpunkt, den wir haben.
Genau, es gibt noch eine erleichterte Variante, also es ist so ein Notizblock dabei und da darf man sich auch Notizen machen, aber wir haben es natürlich nicht so gespielt. Wir dachten, komm, wir versuchen es mal mit der schwierigen Variante.
Und es geht auch klar, ne? So ist ja nicht.
Ja, also man kann sich das merken. Also ich finde, es scheitert nicht daran, dass man sich das nicht merken kann.
Es macht halt einfach nicht so viel Spaß wie die anderen Sachen, weil das Grunddeduzieren einfach vielleicht dann doch zu simpel ist, so insgesamt. Und die Schwierigkeit dann doch eher dahin kommt, dass man denkt, ah, habe ich jetzt das gefragt oder das? Es ist so ein bisschen, und dann ist es auch Zufall, wo frage ich zuerst, klar, das ist bei anderen Deduktionsspielen auch so der Fall, aber hier habe ich das Gefühl, dass ich mit manchen Informationen einfach viel mehr anfangen kann.
Ich finde, das Problem bei diesem Spiel ist, dass du die richtigen Fragen stellen kannst, ohne dass du auf eine eindeutige Lösung kommst. Weil es war in unseren Partien immer so, dass man das Gefühl hatte, okay, ich weiß jetzt, wie die angeordnet sind. Und löse, aber es ist falsch. Ich weiß aber nicht genau, warum. Oh, es könnte noch eine Zeile verschoben sein. Mhm. Oder der eine Cube könnte doch anders gedreht sein, weil ich nicht jede mögliche Frage gestellt habe. Und das ist das, was ich hier so ein bisschen blöd finde. Du musst viel, viel mehr Fragen stellen, obwohl du eigentlich schon eine Idee hast, wie es angeordnet ist. Gerade im Vergleich zu Europa Mainz zum Beispiel. Da stellst du versuchst so wenig Fragen wie möglich zu stellen und wirklich zu deduzieren, wie die Anordnung ist. Und hier musst du einfach noch weiter Fragen stellen, um wirklich das letzte bisschen Möglichkeit auszuräumen. Und das ist irgendwie nicht so spaßig.
Ja. Unterschreibe ich absolut 100%. Es ist von der Dramaturgie einfach am Ende auch ein bisschen, ich muss jetzt noch 5-mal überprüfen, ob das auch wirklich richtig ist oder ob das jetzt auch eine andere Position sein kann. Es ist nicht eindeutig genug am Ende. Und von daher ist das leider dann auch ein Deduktionsgame, wo wir einfach sagen, wir haben so viele zu Hause, das muss jetzt nicht nochmal weiter auf den Tisch.
Ja.
Als nächstes haben wir ein Spiel, was von dem Verlag VS Games rausgebracht wurde. Und das ist Burger Bros Blackjack. Und das Interessante ist, das ist eigentlich nur so eine Vorabversion der Messe gewesen. Denn eigentlich soll das, glaube ich, noch auf Kickstarter Anfang diesen Jahres starten. Und das Ganze ist eine Blackjack-Variante, kooperativ mit dem Burger Bros Setting. Burger Bros ist ja so eine ganz bekannte Marke auch von VS Games. Wir haben hier Burger Bros 2 im Regal und freuen uns auch auf den dritten Teil, was ja so ein lustiger Heist ist eigentlich mit sehr niedlicher Optik. Und bei Burger Bros Blackjack ist es so, dass wir ein Deck an Karten haben und wir kriegen alle eine besondere Fähigkeit, haben ein Deck an Karten und versuchen nachher 5-mal hintereinander genau diese Farbe aufzudecken. Ohne dass wir basten aber dabei.
Ist ja nicht 5-mal hintereinander, sondern einfach 5 in unserer Farbe.
Auslage zu haben, ja genau. Aber meistens muss man das 5-mal hintereinander machen, weil man sonst über die 21 drüber kommt.
Genau, und das ist die Verbindung zu Blackjack eben, dass es um diese 21 geht. Man kann vorher aufhören, wenn man drüber geht, wird man vom Wachmann erwischt und
verliert ein Leben.
Das ist natürlich ein bisschen schwierig und blöd. Wir haben noch die Möglichkeit, Karten untereinander zu tauschen.
Das ist das Interessanteste eigentlich.
Das ist das Interessante. Zu zweit haben wir noch einen, so einen Fahrer in der Mitte, der quasi einfach auch immer eine Karte aufdeckt, mit dem wir auch tauschen können. Und so schaffen wir es dann eben, unser Deck so zu manipulieren, dass wir Karten in unserer Farbe haben, die möglichst niedrig sind und ja. Und dann gibt es noch ein paar Sondereffekte, je nachdem, welche Summe man aufdeckt.
Genau, bei den 10er-Beträgen, glaube ich, und 5er darfst du dann drunter gucken zum Beispiel, was als nächstes kommt. Und das Interessanteste bei dem Spiel ist tatsächlich, dass man ja wirklich sein Deck sich selber aufbaut. Also es ist quasi auch ein Deck-Building-Spiel, aber man wirft halt immer auch Karten wieder aus. Also wir tauschen die ganze Zeit Karten aus unserem Deck mit unseren Mitspielern. Und das ist so der Clou, dass wir nachher eine gute Synergie unter unseren Karten haben und möglichst alle ja auch zusammen in einem ähnlichen Zeitpunkt zumindest damit fertig werden. Und das ist eigentlich auch ein grundsolides, gutes Konzept, was leider ein bisschen zu leicht ist. zu zweit gerade, fand ich. Ne? Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand, wir haben es, glaube ich, keinmal verloren bisher. Und es nimmt so ein bisschen auch den Reiz dadurch raus, dass man nicht diesen Thrill hat, oh, schaffe ich das jetzt heute noch oder nicht? Weil ich nie das Gefühl hatte, es war wirklich knapp.
Nee, hatte ich auch nicht. Also es hat uns da nicht so gereizt.
Wobei man trotzdem sagen muss, die Ideen, die das Spiel hat, sind echt cool. Ich würde The Gang trotzdem immer vorziehen, ne? Weil man es jetzt irgendwie auch damit vergleichen muss, weil es ja auch irgendwie ein Casino-Thema hat und kooperativ. Ich finde die Optik der Karten mal wieder richtig toll. Generell wirklich eine tolle Aufmachung und war sogar auf Deutsch auch noch verfügbar. Also die haben einfach beides drauf gedruckt. Von daher kann man auch darauf hoffen, dass der Kickstarter dann auch irgendwie deutsche Karten mit dabei hat. Ist ein Spiel, was jetzt nicht völlig gefloppt ist bei uns, aber was jetzt auch sich nicht ewig bei uns halten wird.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Gut, genauso übrigens wie das nächste Spiel. Und zwar ist das von Dylan Cole und seinem Charming Games Collective. Und das ist Capybara Crush. Und Capybara Crush ist quasi ein Spiel, bei dem wir puzzeln wollen. Und zwar, wir wollen Capybaras puzzeln und die wollen möglichst eine Kette an bestimmten Früchten oder Tieren aneinander angrenzend haben, weil dafür kriegen wir Punkte. Und die sind erstmal total niedlich. Ne? Da gibt es Küken, da gibt es natürlich die Orange, ist klar bei Capybaras.
Eine Schildkröte.
Eine Schildkröte. Die Tokens müssen wir auch drüber sprechen. Die Siegpunkte-Chips, die sind so hardcore niedlich, weil die sind Capybaras in irgendwelchen
so Schwimmreifen.
Sieht wirklich toll aus, generell das Spiel. Tolle Optik. Wir wollen auch noch versuchen, den Hintergrund zu matchen. Also wir haben verschiedene Sachen, die wir matchen wollen. Das Spiel ist auch nach einer bestimmten Anzahl an Capybaras einfach vorbei. Und das Interessante ist, dass wir eigentlich darauf achten wollen, dass wir die matchenden Sachen von den Tieren und den Obst haben, aber auch die Hintergründe sollen gleich sein irgendwie. Wir können auch noch Karten manipulieren, hin und her tauschen durch gewisse Sachen.
Und wir müssen auch noch zur richtigen Zeit die Karten verdeckt vor uns ausspielen, damit wir überhaupt genügend Capybaras haben, auf die wir Karten draufspielen können.
Insgesamt ein nettes Spiel, aber, und das muss man einfach dazu sagen, wir haben über Otter vom Charming Games Collective schon gesprochen, was für uns beide auch eins der Spiele des Jahres war, zumindest auch im Family-Bereich. Da konnte Capybara Crush für mich nicht mithalten. Also für mich ist das ein Spiel, was okay ist. Ne? Also das macht nichts falsch, aber es hat für mich nicht den Wiederspielreiz. Wenn man das 2-3 Mal gespielt hat, hat man das Gefühl, man hat jetzt das Rätsel schon auch so ein bisschen geknackt und spielt dann auch irgendwie immer gleich. Und dann fehlt so ein bisschen die Dauermotivation für einen Absacker, weil mehr ist es ja nicht. Ne? Wir spielen das vielleicht 20 Minuten, allerhöchstens wir beide zu 2 10 Minuten. Und da fehlt mir persönlich so ein bisschen die Spieltiefe. Es sieht halt niedlich aus.
Ja, würde ich auch sagen. Also mir fehlt auch ein bisschen die Tiefe, aber es ist ein süßes Spiel und es macht auch Spaß. Man kann es gut mal spielen, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das ein Must-Buy ist.
Ja, und vor allen Dingen kann man auch einfach sagen, holt euch Otter und wenn ihr das dazu bekommt, ne, das ist eine Mini-Schachtel, das kann man auf jeden Fall machen, da macht man ja nichts falsch. Bei uns wird es auch erstmal im Regal bleiben, auch wegen der Optik. Aber Otter ist das besseres Spiel und zwar also Otter ist wirklich für uns beide, glaube ich, kann man jetzt auch schon sagen, geht es Richtung 10 von 10 für das, was es ist. Ne? Ist einfach ein tolles Shedding-Game, simpel, Family und an der Stelle sei dahin nochmal verwiesen, haben wir ja hier auch schon drüber gesprochen.
Genau.
Das nächste Spiel ist ein Spiel, was Simone am Anfang nicht so ganz catchen konnte. Aber ich glaube, in den letzten Partien hast du es auch ein bisschen mehr schätzen gelernt zumindest.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen.
Aber dir hat es besser gefallen als in den ersten Partien. Und es ist ein Spiel, was bei mir sich zu einem kleinen Dauerbrenner auf der Arbeit gemausert hat. Und es ist ein Spiel, von dem wir hier, glaube ich, noch nie etwas gehört haben zu Land. Also ich glaube, ich habe in Deutschland darüber, außer bei uns im Lieblingsgame, noch nie jemand drüber sprechen. Und das finde ich sehr schade. Die Rede ist von Kodo Berlin 63. Das ist erstmal ein sehr sperriger Name.
Klingt schon mal sehr komisch, ja.
Genau. Und das Interessante ist auch, dass bei Sorry We Are French rausgekommen. Und Kodo Berlin 63 ist ein 2-Personen-Bluff-Spiel, bei dem wir uns aber auch gegenseitig duellieren. Wir sind
nicht Anti-Helden, aber wir sind so Spionage-Superhelden, die versuchen im Kalten Krieg gegenseitig die Fronten zu klären, könnte man sagen. Und die haben alle Fähigkeiten, besondere Fähigkeiten. Der eine lässt man muss sich vorstellen, wir haben so eine Art Schachbrett vor uns ausliegen, wie jeder hat 5 von seinen Helden auf dem Feld und 3 in der Reserve. Und wenn wir dran sind, dürfen wir einen Helden bewegen und sagen, ich habe hier den und den Helden und damit kann ich das und das machen. Wir haben auch beide die gleichen Helden, das heißt, nach so 4, 5 Partien kennt man die auch alle mit Namen, ne? Und dann sagt man, ich habe hier Lili Hopper und ich darf jetzt diagonal geben. Senkwärts. Und ich möchte dich damit schlagen. Und sagst du aber, nee, du kannst mich nicht schlagen, ich bin Jack Steele. Und Jack Steele kann man nicht schlagen. Und dann kann ich sagen, Simone? Nee, ich glaube dir das nicht. Zeig mal her. Und wenn das dann Jack Steele ist, dann muss ich eine aus meiner Reserve abgeben, eine Figur. Wenn es aber tatsächlich nicht Jack Steele ist, weil es ist ein Bluffspiel, dann muss Simone eine entfernen und ich kann ihn trotzdem schlagen. Na, also
ja.
Das ist das Interessante bei einem Spiel. Du kannst auf mehrere verschiedene Arten gewinnen. Entweder am Anfang wird ein König zufällig bestimmt für jeden Spieler. Und entweder man schlägt diesen König, man muss den also beschützen auf jeden Fall. Oder man hat nur noch den König drauf, dann hat man auch verloren. Oder tatsächlich, man muss eine Figur aus der Reserve entfernen und man hat dort dann keine mehr. Und das ist ein super simples und trotzdem super lustiges Spiel, bei denen so Sachen passieren wie in dem ersten Zug sage ich, ich gehe mit Lili Hopper, gehe ich nach links. Ah, okay, ja, okay, glaube ich dir mal. Und im nächsten Zug, wenn ich dran bin, sage ich, jetzt gehe ich auch wieder mit Lili Hopper diagonal. Mit der zweiten Figur ist eine ganz andere gewesen. Ah, okay. Und im dritten Zug sage ich, oh, jetzt gehe ich nochmal mit Lili Hopper, aber das ist dann nochmal eine andere Figur. Und wenn dann Simone anzweifelt, also das kann jetzt wirklich nicht mehr Lili Hopper sein, und es ist dann Lili Hopper, das ist natürlich eine mega witzige Konstellation. Und dafür liebe ich dieses Spiel. Eine Partie ist in 5 bis 10 Minuten gespielt. Es hat so ein bisschen taktische Anleihen natürlich, weil man auch im richtigen Moment bluffen muss. Und deshalb mag Simone auch nicht so gerne, weil Simone kann nicht so gut bluffen gegen mich.
Ja, ich kann das nicht so gut und ich kann es auch immer nicht so gut erkennen, ist das Problem.
Ja, genau.
Also ich denke dann immer, nee, also jetzt muss das doch falsch sein und dann ist es richtig. Aber wenn du dann immer schummelst, dann merke ich das nicht.
Mhm.
Das ist so ein bisschen wie bei Spicy. Bei Spicy bin ich aber besser im Bluffen, würde ich mal sagen.
Ein bisschen.
Und ein bisschen. Ja, mir liegt das nicht so gut. Ich kann da nicht so gut, weiß ich nicht, jemanden reinreiten.
Also für Leute, die gerne bluffen und ein Zwei-Personen-Bluff-Spiel haben wollen, dann ist das genau das Richtige, weil ich kenne tatsächlich kein wirkliches Zwei-Personen-Bluffspiel. Also auch Agent Avenue ist ja kein richtiges Bluffspiel.
Ja.
Aber ich finde das so witzig und man guckt sich in die Augen und denkt so, glaube ich dem jetzt oder nicht? Und ich denke mir dann so, kann ich Simone jetzt nochmal reinbaiten? Ja, kann ich das jetzt nochmal ziehen? Und mittlerweile weit über 20 Partien tatsächlich schon gespielt. Und ja, für mich auf jeden Fall ein Überraschungshighlight des letzten Jahres. Also hätte ich nicht gedacht, als wir das uns angeschaut haben, dass das wirklich so gut ist, weil man vor der Messe tatsächlich darüber nichts gehört hatte.
Ja, seltsam irgendwie.
Ja. Gut, machen wir weiter mit einem Eurogame. Und zwar einem Eurogame mit einem ganz, ganz tollen Thema, nämlich Festseason. Wir planen unser Festival und machen das in einem, ja, recht gewöhnlichen Eurogame, würde ich sagen, wo aber die Optik bzw. die Haptik total auffällt. Es gibt Fader, es gibt ein Festivalgelände, wo wir es hinbewegen. Es gibt die Genres mit lustigen Namen wie Lady Baba, glaube ich, gab's, ne?
Ja, genau.
Oder was gab's noch? Jetzt habe ich natürlich nicht mehr die ganzen Namen im Kopf, weil wir tatsächlich nachher mit Custom-Dinger gespielt haben. Katy Carey gibt's hier noch oder Taylor Sweet, Anyman oder Daft Rock statt Daft Punk. Also sehr viele lustige Wortspiele da auch in den Künstlernamen, die Scottish House Mafia oder Ted Sheeran, ADCD. oder der Fukang-Clan. Ja, es gibt verschiedene Genres, die wir auf unserem Festival dann irgendwie präsentiert haben wollen. Da gibt es dann ein paar Puzzle-Mechanismen, dass wir gewisse Genres nicht zur gleichen Zeit am besten auf verschiedenen Bühnen haben wollen, weil das, die greifen sich ja gegenseitig das Publikum ab. Es gibt ein Leistenklettern und es gibt eigentlich auch wieder ein sehr belohnendes System, was auch Gegnerzüge angeht, weil wenn jemand eine Hauptaktion macht, man auch dann noch Sachen dazu machen darf, wenn man nicht am Zug ist.
Ja, je nachdem, welche Hauptaktion gemacht wird.
Genau, genau. Ja. Aber Einkommen gibt es auch auf bestimmte Art und Weise. Generell Timing in dem Spiel ist super wichtig. Sehr ungewöhnliche Einkommensphasen, weil man die nicht irgendwie absehbar hat, sondern immer nur, wenn bestimmte Aktionen häufig genug ausgeführt wurden. Aber erstmal schon mal sehr cool.
Ja, aber ansonsten haben wir ja gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich klassisches Eurogame. Es erfindet jetzt das Rad nicht neu, was das Spielprinzip angeht. Wir versuchen halt möglichst passend unsere Bühnen zu befüllen mit den Artists. Und die brauchen eben verschiedene Voraussetzungen. Die einen wollen 2 Toiletten haben, die anderen wollen 5 Fressbuden haben. Gut, ist ein bisschen übertrieben.
Das ist ein bisschen
aber
sehr übertrieben.
Daran passen wir uns eben an im Spiel und versuchen möglichst viele Punkte am Ende des Spiels zu machen.
Und die sind natürlich auch unterschiedlich gehypt. Auch das
die sind unterschiedlich gehypt. Wir haben natürlich die Möglichkeit, extra Züge zu machen, extra Bonuseffekte zu aktivieren, wollen das so gut wie möglich ausnutzen. Und die Besonderheit am Spiel entsteht halt eben ja dadurch, wie das integriert ist, also gerade wie das aufgemacht ist, das Spiel, und dadurch, dass man eben selber seine Artists aufschreiben kann, was der Simon natürlich gemacht hat.
Direkt. Ja, ich habe mich selber auf meinem eigenen Festival quasi spielen lassen. Das war sehr schön.
Ja.
Weil da sind nämlich in dem Kickstarter konnte man sich auch so Blanko-Dinger dazu holen. Und da habe ich natürlich dann eigene Genres aufgeschrieben und die haben wir dann integriert, weil, wie am Anfang schon gesagt, ich ja sehr viele Nischen-Genres höre, vor allen Dingen Drum and Bass, und die sind natürlich in solchen Spielen nicht direkt von Anfang an dabei. Deshalb umso schöner, dass man das wirklich selber so machen konnte, wie man möchte. Generell will ich auch bei dem Spiel nochmal hervorheben, dass die Züge eigentlich recht simpel sind, aber man in einem Spiel so 4-5 Mal so richtig krasse Kettenzüge machen kann, weil man über Belohnungen viele Sachen auch umsonst bekommen kann, die sonst richtig, richtig teuer sind, wie zum Beispiel Künstler anwerben. Und da mussten wir in der Anleitung auch gucken, ist das jetzt wirklich richtig, dass wir das jetzt umsonst bekommen? Und das fühlt sich auch in den ersten Momenten etwas falsch an. Ich weiß auch von einem Kollegen von mir, der auch nochmal im Discord gefragt hat, ist das jetzt wirklich richtig, dass wir es kostenlos bekommen? Aber genau da ist ja auch so ein bisschen der Gag des Spiels, dass du dir diese Aktionen für die richtig teuren Momente irgendwie auch aufhebst und dann in einem Zug die Combo-Wombo da raushaust. Und das macht richtig Spaß, aber das passiert nicht durchgehend, sondern es passiert nur sehr pointiert bei diesem Spiel. Und das hat mir sehr gut gefallen bei Fest Season. Generell ein Eurogame, wo ich sage, das bleibt auf jeden Fall in der Sammlung, weil es mir dann doch echt viel Spaß gemacht hat.
Ja, ich finde, es ist halt ein Eurogame. Ich finde, das ist okay, aber es ist, wie gesagt, für mich jetzt nicht das Rad neu erfunden.
Ja.
Und aber es ist okay. Man kann es gut spielen und ist dann doch auch zwischendurch mal ganz lustig. Und es gibt noch so ein paar Varianten, da müssen wir uns nochmal einlesen. Da kann man sich dann Playlists passend zum Spiel erstellen und man darf dann nur den Artist kaufen, den man da hört oder so. Und das klingt noch ein bisschen
abgefahren.
Abgefahren, genau. Ich glaube, das könnte auch nochmal, also so ein Gag einfach reinbringen.
Ja, ja.
Ist dann keine ernst gemeinte Partie, würde ich mal sagen, aber stelle ich mir schon lustig vor.
Mhm. Ja, trotzdem auch gute Übersichten, ne? Also haben viele Symbole, die irgendwie auch klar sind, wenn man es ein, zweimal gespielt hat, aber vor allen Dingen gibt es auch gute Übersichten, die ja in anderen Spielen vielleicht auch gefehlt haben, wie Coming of Age. Okay, machen wir weiter mit einem Spiel, was uns dann doch recht enttäuscht hat, und das ist Flossenschlag tatsächlich. Wie ihr wisst, sind wir ja sehr große Flügelschlag-Fans eigentlich und haben ja auch diese große Birdbox und haben auch bisher jede Erweiterung mitgenommen und haben tatsächlich aber Schwingenschlag nicht gespielt. Das ist ja die Drachenvariante. Das hat uns tatsächlich vom Thema her überhaupt gar nicht getaugt. Vor allen Dingen mit der Ressource Milch. Bitte recherchiert da nicht weiter zu. Flossenschlag ist jetzt der Ableger mit Fischen und ist quasi die etwas leichtere Variante.
Würden wir zumindest sagen.
Ist
also
so der allgemeine Tenor.
Ja, wobei ich ja, das hatten wir, wir haben da auch schon ausführlich bei Lieblingsgegner drüber gesprochen. Da hatte ich auch Einträge bei BoardGameGeek gesehen, die genau das lobend erwähnen und meinen, es wird dadurch auch komplexer, dass es gestreamlined und simpler von dem, was du in deinem Zug machen kannst, her ist, dass man da dann noch mehr vorausplanen müsste.
Sehe ich auch nicht so. Gar nicht.
Ja, es hat uns ein bisschen enttäuscht, weil es ist uns einfach zu wenig. Also man spielt Fische aus, man hat eigentlich nur zwei Ressourcen in dem Spiel, beziehungsweise drei, nämlich Karten, kleine Fische und Fischeier, die man natürlich sammeln kann und sammeln muss. Wir spielen irgendwie mit einer komplett offenen Hand. Also wir haben unsere Fische, die wir ausspielen wollen oder die wir auf der Hand haben, die liegen offen nebendran. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen egal, was ich spiele.
Ja, man guckt ja auch gar nicht, was machen jetzt die anderen eigentlich. Gut, das war bei Flügelschlag auch immer der Fall. Ich finde, die Asien-Erweiterung hat es im Spiel zu zweit dann doch nochmal ein bisschen interessanter gemacht mit den Zielen. Aber insgesamt sind das ja relativ solitäre Spiele. Aber ja. Hier ist es auch so, es ist auch manchmal egal, welche Karte du zum Bezahlen abgibst, weil es gibt zig Möglichkeiten, die wieder aus deinem Ablagestapel zurückzubekommen.
Ja, genau.
Und insgesamt auch, klar, es gibt wieder diese drei Spalten mit den Aktionen hin und her, aber so wirklich spannend sind die auch nicht.
Und es gibt wirklich wenige Legeregeln. Also ich meine, klar, bei Flügelschlag sind es auch wenig Legeregeln. Aber ich finde, es war da doch noch mal ein bisschen wichtiger zu gucken, wann spiele ich, in welche Reihe, welchen Vogel, zu welchem Zeitpunkt. Und hier ist es einfach, ach ja, ich spiele den entweder nach oben, in die Mitte oder nach unten, je nach Dunkelheitsstufe. Manche darf man noch nur in bestimmte Spalten reinspielen. Aber ich fand, das war nie eine Einschränkung in diesem Spiel. Also das war mir tatsächlich immer wirklich egal, wo ich die hingespielt habe, weil das hat kaum Unterschied gemacht. Und
ja, man hat ihn nicht gespürt. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, aber man hat ihn nicht so gespürt. Bei Flügelschlag, wenn du da ein bisschen falsch gespielt hast und irgendwelche Reihen zu schlecht bedient hast, dann bist du echt schlecht an die Ressourcen beispielsweise rangekommen.
Ja, und hier macht das hier auch wenig Unterschied. Ja. Du darfst den Bereichseffekt darfst du quasi aktivieren, sobald du mindestens einen Fisch in dem entsprechenden Bereich hast. Und dann gibt's ein paar Fische, die Aktivierungseffekte haben. Aber auch wirklich nur super, super simple Effekte, wie Karte ziehen oder ein Fischei legen oder sowas. Und nicht diese total komplexen Effekte wie bei Flügelschlag.
Ja. Und der fehlt komplett. Also dieses Engine-Building fehlt mir komplett. Bei Flügelschlag hast du dann ja eine totale Aktionskette und kannst da noch was drunter schieben und da noch ein Ei drauflegen.
Und hier eine Besonderheit. Und hier ist es einfach nur, ja, hier.
Ja,
ein Fisch schlüpft aus dem Ei.
Optik ist mal wieder sehr schön, auch wenn ich sagen muss, dass mir einfach Vögel mehr zusagen als Fische, aber das ist ja auch Geschmackssache. Insgesamt finde ich aber die Token auch total misslungen. Also die sehen wirklich aus wie ein Prototyp in der Standardversion. Also die Fische, Eier und Schwärme sehen wirklich ganz komisch aus. Ist für mich ein Rätsel, ja. Was da passiert ist. Also finde ich nicht schön. So gerade wo Flügelschlag ja auch mit den Futtermarkern und so auch glänzen konnte. Das sieht ja auch zumindest ordentlich aus. Hat mir das hier überhaupt nicht zugesagt. Insgesamt ist das ein Spiel, wo ich sage, in keinem Zeitpunkt würde ich sagen, das würde ich irgendwie mal Flügelschlag vorziehen. Also überhaupt gar nicht. Selbst wenn ich das neuen Leuten erklären wollen würde und die noch nicht so viel Spielerfahrung haben würden, würde ich trotzdem Flügelschlag nehmen, weil Flossenschlag dann doch trotzdem immer noch genug Regeln hat. Ne? Man sieht es auch an dem Rate-Rating vom Boardgame Geek, da liegen die beiden nicht mal einen halben Punkt auseinander. Weiß ich nicht. Also dann ist Flügelschlag wirklich dann doch die bessere Alternative.
Es gibt auch keine Bonuskarten.
Es gibt keine Bonuskarten. Es fehlt, es ist einfach sehr viel weggelassen. Und das, was ich bei Christian Kuda so cool finde mit Agent Avenue und auch mit Mindbug und so, dieses Streamline, aber so, dass die dann nur noch das Wesentliche zurückbleibt und das Wesentliche ist auch das Spannendste. Und hier habe ich das Gefühl, es wurde einfach ein bisschen an den falschen Enden für mich gekürzt, weil ich aber Flügelschlag einfach so gerne mag.
Genau, also es gibt viele Leute, die das echt gut finden, was da weggelassen wurde, aber für uns wurden genau die falschen Sachen gekürzt.
Ja. Und ich glaube, werdet ihr jetzt auch generell wissen, sind das jetzt die Sachen, die euch stören würden oder nicht. Das Spiel hat ja seine Fanbase, ne? Steht bei einer 7,7 bei BoardGameGeek. Uns hat es nicht überzeugt. Also so wirklich gar nicht. Gut, machen wir weiter mit einem Spiel, was Simone letztes Jahr dann doch überrascht hatte, ne? Von Playty Games, nämlich High Society. Ein Spiel vom Dr. Rainer Knizia.
Das mich überrascht hatte.
Ja, also ich weiß, dass ich es zuerst gespielt hatte und gesagt habe, komm, spiel mit. Und du dann dachtest, ah ja, ist ja wirklich ganz cool.
Oder? Aber ich habe doch die Anleitung gelesen.
Ah, gut, dann habe ich mich falsch erinnert.
ich dachte gerade, wo kommt das denn jetzt her? Wir haben das zusammengespielt. Ja, High Society ist ein Beatspiel. Und wir bieten auf verschiedene Karten. Wir versuchen natürlich, die zu ersteigern, die uns möglichst viele Punkte kriegen. Und die geben. Ja. Und die Besonderheit ist, wir haben am Anfang ein Deck aus Zahlenkarten. Das ist quasi unsere Währung. Und wir haben da Karten mit dem Wert von 1000, 2000, 3000, 4000 bis hoch zu 20.000 und 25.000. Und die Besonderheit ist, wir spielen diese Karten aus und legen damit unser Angebot fest. Die anderen müssen natürlich überbieten oder passen. Und ich kann nur selber was dazulegen zu meinem eigenen Angebot, wenn ich wirklich eine Karte dazulege. Ich darf nicht die Werte austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt eine 1 und eine 2 da liegen habe, habe ich 3000. Wenn ich jetzt höher möchte, dann muss ich wirklich noch eine weitere Karte dazulegen und muss das schlau planen. Denn wenn ich das, wenn ich den Zuschlag bekomme, wenn ich die Karte gewinne, dann sind die Karten, die ich ausgespielt habe, weg. Und damit schränke ich mich selber dahingehend ein, was ich später bieten kann und welche Gebote ich abgeben kann. Und der Clou bei dem Spiel ist, dass es relativ schnell zu Ende gehen kann, denn es gibt grüne Karten und ich glaube, sobald die vierte aufgedeckt wird, ist das Spiel sofort vorbei.
Ja.
Die wird nicht mehr ersteigert. Und dann gewinnt natürlich der mit den meisten Punkten. Es wird aber noch geguckt, wer das wenigste Geld übrig hat. Und der das wenigste Geld übrig hat, der ist sofort geächtet und wird aus unserer High Society verstoßen. Und dann kann das auch die Person sein, die meisten Punkte hat. Die hat auf jeden Fall verloren.
Also quasi auch eine Art Beatspiel mit diesem QE-Mechanismus. Einer hat auf jeden Fall verloren, nämlich der am meisten gegeben hat.
Ja.
Und das finde ich in diesem Spiel richtig cool. Die Playty Games Edition ist in einer ganz kleinen Schachtel jetzt, hat auch eine tolle Optik und ist ein Spiel, was mich total überzeugt hat, weil ich einfach gemerkt habe, Knizia kann Beatspiele ja mal so richtig gut. Ne? Modern Art, Ra, High Society, das ist wirklich ganz toll, wie viele unterschiedliche Mechanismen er auch in so Beatspiele reinpacken kann und die in unterschiedliche Regionen hieven kann. Und High Society ist ein Spiel, was 1995 zuerst rausgekommen ist. Und ich frage mich auch schon wieder, warum haben wir das denn nicht als Jugendliche schon gespielt? Das wäre der absolute Renner gewesen, weil es auch wirklich wieder in unter einer halben Stunde gespielt wird. Und ist ein ganz tolles Beatspiel einfach. Mit einer hohen Intensität, weil man die ganze Zeit immer einschätzen muss, wie steht man jetzt eigentlich geldtechnisch zu den anderen, ja? Und muss auch ein bisschen mitzählen.
Ja, und man muss halt echt überlegen, gehe ich da jetzt wirklich noch drüber und gebe diese Karte von meiner Hand aus oder lasse ich es lieber?
Ja, und das Interessante ist ja auch, dass es nicht nur positive Karten zu ersteigern gibt, sondern es gibt auch negative. Und wenn die aufgedeckt werden, zahlen alle die die Karte nicht ersteigert haben, den Betrag, den sie reingegeben haben. Das sind aber hardcore negative Effekte, wie halbiert mal die komplette Punktzahl.
Genau, und der, der dort als erstes passt, bekommt die Karte. Das finde ich nämlich auch immer ganz spannend, dass es da mal umgedreht wird. Und da willst du nämlich auch unbedingt reinbuttern.
Und es sind nicht so viele Karten, also so viele Verstärkungsrunden gibt es gar nicht. Aber in den Partien, die wir jetzt gespielt haben, war es jedes Mal anders. Also total unterschiedlich, je nachdem, welche Karte auch wann kommt, kommen diese negativen Karten recht am Anfang. Dann sind die Wertigkeiten der anderen für die Person einfach nochmal ganz anders. Ja. Und ich weiß nicht, ich find's richtig gut, das Spiel. Sollten viel mehr Leute spielen. Man muss ja nicht nur unbedingt zur Playty Games Edition greifen, da gibt es ja genügend Varianten, die im Laufe der Zeit rausgekommen sind. High Society, auf jeden Fall eine coole Sache.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zu einem Spiel, was zu den Wortspielen gehört, würde ich sagen. Und ein Spiel, was ein bisschen sich so anhört, wie es ist. Letterhand. Und worum geht es in Letterhand? Wir versuchen einfach so ein bisschen Stadt-Land-Fluss-mäßig zu einem bestimmten Buchstaben und einer Kategorie ein Wort zu finden. Wie zum Beispiel im Garten. Ja, es könnte ein Spaten sein, könnte ein Rasenmäher sein, wenn ihr ein R habt.
Oder das tut weh. Könnte auch ein Spaten sein oder ein Rasenmäher.
Ja, genau. Also da kann man natürlich auch wieder in Bedrängnis kommen, wenn man gerne viel diskutieren möchte, ob die Sachen jetzt dahin gehören oder nicht. Kann schwimmen. Ein Rasenmäher? Ein Spaten?
Es sind durchaus lustige Kategorien auch dabei, die sehr kreativ sind. Und der Clou ist, wir suchen uns eine Kategorie aus und drehen dann die Karte um und legen die zwischen uns. Und auf der Rückseite der Karte sind 9 Buchstaben. Die sind auch wild gedreht, teilweise doppelt drauf. Und jeder muss von seiner Position aus auf diese Karte gucken und den Buchstaben finden, der für einen selber richtig ausgerichtet ist und nur einmal auf der Karte vorhanden ist. Und das ist dann der Buchstabe, mit dem ich einen Begriff in der Kategorie finden muss. Und das sind für uns unterschiedliche Buchstaben. Und ich finde, das macht das Ganze auch noch mal ein bisschen verrückter, dass man nicht sofort nachdenken kann, sondern du musst erstmal diesen Buchstaben finden. Und das ist manchmal auch gar nicht so leicht. Manchmal sieht man da echt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann musst du erst anfangen, dir was zu deinen Buchstaben zu überlegen. Und je nachdem, was für eine Kategorie das ist, da steht man komplett auf dem Schlauch.
Ja, voll. Und man könnte es wirklich beschreiben als Doppelmiets Stadtlandfluss, ne? Also diese verrückteren Kategorien. Es gibt ja auch das Spiel Stadtname Land, wo es ja auch so ähnlich ist, aber da fehlt diese Doppelmechanik. Ja. Und die finde ich tatsächlich irgendwie gelungen. Klar, das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, boah, mega krass, aber das kann man auf die Arbeit gut mitnehmen. Und das ist so eine Stadt-Land-Fluss-Variante, die einfach gut funktioniert.
Ich finde es auch witzig. Also es macht Spaß. Es ist ein bisschen lang tatsächlich.
Ja.
Wir haben einen relativ großen Stapel und den spielen wir auch komplett durch. Und irgendwie im letzten Drittel denkt man sich so, ach, jetzt könnte es aber auch langsam mal vorbei sein.
Aber das könnte man ja beheben, indem man die rausnimmt.
Ja, genau.
Dass man sagt, man macht nur 30 Karten oder so.
Es ist auch nicht so schlimm. Also ich finde, es macht Spaß. Es ist eigentlich ganz lustig zwischendurch mal.
Genau, das ist, wie ihr schon rausgehört habt, das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, komm Simone, heute ist Zeit, wir spielen heute jetzt Letterhand. So, das wird wahrscheinlich weniger passieren, aber es wird einen Moment geben, wo wir sagen, oh, Letterhand wäre jetzt irgendwie doch ganz witzig.
Und gab's auch schon.
Gab's auch schon, ja. Ist ein ganz cooles Spiel, aber wirklich nur für eine kleine Zielgruppe, würde ich sagen.
Aber irgendwie denke ich mir jetzt schon, ich hätte irgendwie Bock auf eine Runde Letterhand morgen.
Boah ja, aber danach ist das Hirn auch ein bisschen Matsche, das muss man sagen. Also wer kein Doppel mag und wer kein Stadtlandfluss mag, der braucht sich das auf gar keinen Fall
Man muss sich halt sehr schnell auf die neuen Kategorien und Buchstaben einstellen.
Ja, und das ist gar nicht so ohne. Machen wir weiter mit einem leicht crazy Stichspiel, denn es geht um Mino Dice oder hierzulande ist es unterschieden unter Mythical Dice. Und das ist ein Spiel, was an Skull King angelehnt ist. Bedeutet, wir haben eine gewisse Anzahl an Runden, die wir spielen wollen und es gibt Stiche und wir müssen ansagen, wie viele Stiche wir bekommen. Aber der Clou ist, hier sind es keine Karten, sondern Würfel. Das heißt, während wir ansagen, wissen wir noch gar nicht, was diese Würfel nachher für eine Zahl anzeigen. Es gibt auch Würfel, die natürlich die besonderen Kreaturen darstellen, wie Narr oder Zauberer aus Wizard oder Skull King gibt es ja auch die Äquivalente dazu. Aber wir müssen trotzdem entscheiden, wie viele Stiche wir bekommen. Es gibt auch Bedienpflicht. Spielt Simone einen roten Würfel, muss ich auch mal einen roten Würfel spielen.
Ja, man zieht am Anfang geheim Würfel aus dem Beutel und muss daran eben festmachen, wie viele Stiche man gewinnt. Und es gibt eine kleine Übersicht, welche Zahlenwerte man auf den Würfeln jeweils hat. Und es gibt auch so eine Trumpfübersicht sozusagen. Denn es gibt noch diese besonderen Würfel, diese Kreaturenwürfel, die schlagen sich so Schere, Stein, Papier mäßig, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und geben teilweise noch extra Punkte, wie du ja schon gesagt hast. Und die sind stärker als die Farbwürfel, aber die Farbwürfel sind stärker als die weißen Flaggen, die auch noch auf diesen Kreaturenwürfel drauf sein können.
Und das heißt, wenn du diese starke Kreatur hast, kann es sein, dass du die Flagge würfelst und dann ist es eine Niete.
Genau. Und du hast aber fest damit gerechnet, dass du damit den Stich gewinnst.
Und das ist erstmal schon lustig. Also ich finde, wir haben es nur einmal gespielt, muss man dazu sagen. Das heißt, auch da wird es dann eher nochmal ein Update geben. Mehr haben wir es bisher leider nicht geschafft, auf den Tisch zu bekommen, weil es dann doch ein sehr spezielles Spiel ist. Und es ist natürlich schon so ein bisschen leicht zu nehmen. Das ist kein super Tryhard-Spiel oder was für Stichspiel-Fanatiker, sondern es ist wirklich eher ein Gag, würde ich sagen. Aber es ist ganz lustig. Also als wir es gespielt haben, ich kann mich noch gut dran erinnern, da hatten wir echt irgendwie Spaß dran. Das war so, ja, okay, ist eigentlich ganz witzig jetzt gerade. Ist zwar total doof, dass ich jetzt hier schon wieder eine Flagge gewürfelt habe und was völlig anderes angesagt habe. Aber dafür ist das Spiel dann auch schnell genug wieder vorbei, ne? Also wir spielen, glaube ich, eine halbe Stunde so ungefähr. Und dafür ist es dann ganz witzig. Vielleicht für Leute, die sich mit Stichspielen auch nicht so wohlfühlen, weil es dann für sie doch zu schwer ist. Da hier kommt eine Riesenprise Randomness rein, wo ich sagen würde, okay, ist sehr speziell, muss man mögen, aber man kann trotzdem lustige Runden damit haben.
Aber wenn man das hierzulande haben möchte, dann gibt es ja scheinbar auch Skull King, das Würfelspiel.
Genau, das gibt es. Und worauf Mythical
das,
Dice.
Aber das basiert
auch,
darauf, oder?
Das basiert darauf, genau. Und ja. Mythical Dice ist quasi die Übersetzung, die man hier in Englisch bekommen kann. Also auch das ist möglich. Das Ganze ist auch schon von 2016. Kann man sich anschauen, aber nur, wenn einem das jetzt angesprochen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Must-Buy ist.
Nee, genau. Dafür ist das ein bisschen zu zufällig.
Ja. Was dagegen schon eher ein Must-Buy ist, ist Mindbug King of Tokyo. Quasi eine neue Standalone-Erweiterung zu Mindbug. Und jetzt werdet ihr sagen, ja Simon, wir wissen, das ist immer noch deine Nummer 1 of all time. Und ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, dass ich an der King of Tokyo-Variante jetzt richtig toll finde, dass sie einen gewissen Glücksaspekt mit reingebracht haben. Denn wir haben jetzt Würfel, die wir werfen bei bestimmten Kreaturen und können damit so Powerkarten nachher erwerben mit erwürfelten Powerzellen quasi. Und wir können auch eine Stärke temporär erhöhen von angreifenden Kreaturen beispielsweise oder den Gegner Karten abwerfen lassen. Und ja, das ist eine gewisse Prise Glück ist damit dabei, aber es macht das Ganze irgendwie auch erstaunlich frisch. Wir haben ja auch die ganzen anderen Erweiterungen auch hier und ich möchte die auch auf jeden Fall noch weiter spielen, aber die gehen halt immer in eine komplexere Richtung. Ich habe das Gefühl für Leute, die sagen, ich habe jetzt mit dem Mindbug normal, habe ich jetzt viele Spiele gespielt und ich fand es auch cool, aber ich würde das jetzt gerne auch nochmal eine Spur weniger ernst haben, mit ein bisschen mehr Glücksaspekt, dann würde ich sagen, King of Tokyo perfekt. Weil genau das bringt es rein. Es gibt sicherlich Situationen, wo man einfach schlecht würfelt und nicht das bekommt, was man möchte, auch wenn man dann nochmal neu würfeln darf und so weiter. Aber es hat trotzdem das tolle Mindbug-Gefühl. Es ist einfach ein bisschen fluffiger im Sinne von nicht so schwerherzend. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich finde die Erweiterung auch interessant. Ich habe sie jetzt natürlich noch nicht so häufig gespielt.
Ich habe es auf der Arbeit einige Male noch gespielt,
ja,
genau.
Ja, genau. Ich muss aber sagen, ich finde die anfänglichen Mindbug-Erweiterungen am besten. Ich glaube, die erste und die zweite.
Mhm.
Und dann war ich irgendwie gesättigt. Also für mich wäre es auch okay gewesen, wenn das alles ist. Mhm. Ne? Also wenn man dann so sein festes Set hat und mir kommen da so viele neue Karten immer rein. Und das macht irgendwie so ein bisschen das an Mindbug kaputt, was ich halt auch spannend finde, nämlich, dass man den Kartenpool irgendwann ganz gut kennt.
Ja.
Und dadurch, dass immer mehr Erweiterungen kommen und dann hier noch neue Mechanismen, finde ich, wird das sehr, sehr schwer, da den Überblick zu behalten. Und ich spiele es dann doch nicht so häufig wie du. Und für mich ist das dann immer so ein völliges, die Karte, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und irgendwie ist mir das so ein bisschen zu viel geworden mittlerweile.
Hm, verstehe ich schon.
Aber es ist eine interessante Idee an und für sich. Und ich habe es aber auch noch nicht genug gespielt, um wirklich beurteilen zu können, ob das dauerhaft auch wirklich gut funktioniert.
Ja, ich verstehe das schon, was du sagst. Vor allen Dingen denke ich mir so, ja, mittlerweile tatsächlich auf der Arbeit spiele ich das Mindbug Basisset wieder, ne? Also wir sind da dahin zurück.
Das war halt super auch.
Ja, weil es ist einfach perfekt. Also das Basisset ist einfach perfekt. Und dann hast du deine Kreaturen, die du alle kennst. Und die tragen auch weit über 200 Partien noch. Ich habe jetzt die King of Tokyo Erweiterung 13 Mal gespielt. Und tatsächlich mit dir nur 3 Mal. Und da ist es aber so, dass ich das Gefühl hatte, der Einstieg war für die Leute, also muss ich vorstellen, ich habe das auch mit einem neuen Klienten gespielt, mit dem ich das Basisset noch nicht gespielt hatte. Und da ist man mit King of Tokyo sehr gut reingekommen, weil es eben auch noch so ein bisschen die Fehler vielleicht zulässt, so ein bisschen mehr.
Ja.
Ist das jetzt eine Variante, wo ich sage, ich finde die besser als die anderen Erweiterungen? Ich würde sagen, nein. Aber ich finde es super, dass es sie gibt. Weil sie zu gewissen Zeitpunkten genau das perfekte Basisspiel wäre. Ja, yeah. Weil es auch als rundes Basisspiel funktioniert und mit den Aktionskarten auch nochmal einen spannenden Aspekt reinbringt. Aber natürlich als Hardcore-Mindbug-Fan ist es logisch, dass ich natürlich die Try-Hard-Hardcore-Variante mag, wo es wirklich um jeden Fehler geht und möglichst überhaupt gar kein Glück dabei ist. Das ist auch klar. Aber ich glaube, dass die Zielgruppe für King of Tokyo durch die gute Umsetzung einfach nochmal größer ist, als vielleicht am Anfang gedacht.
Ja, das ist da super.
Ja, bin sehr gespannt, was da noch weiteres kommt. So, bevor wir jetzt aber zu dem Magnificum-Krimi-Fall kommen, der uns wirklich exzellent gut gefallen hat, wollen wir trotzdem einmal noch ein Spiel besprechen von Magnificum, was bei uns tatsächlich durchgefallen ist.
Wir müssen dazu aber vorab direkt sagen, wir haben es nur zu zweit gespielt.
Weil wir keine Mitspieler dafür gefunden haben, genau.
Genau, die bereit waren, das mitzuspielen. Ja. Und wir haben jetzt auch nicht das Spiel in einem Ausmaß gespielt, wie es vielleicht angedacht ist. Wobei, da absolut steht, man kann die Rundenanzahl selber festlegen.
Nein, das ist nur ein Ersteindruck. Aber es ist, glaube ich, der Ersteindruck reicht in diesem Falle schon, um sich um zu merken, dass das Spiel nicht für uns ist. Dazu muss man sagen, dass habe ich schon vermutet, während ich die Anleitung online gelesen hatte, beziehungsweise den Pitch zu dem Spiel gelesen hatte. Aber Magnificum hatte gefragt, wollt ihr euch das nicht anschauen? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, das klingt nicht nach einem Spiel, was mir gefallen würde. Ne? Aber sie haben es uns trotzdem zugeschickt und haben damit tatsächlich wirklich Eier bewiesen. Das muss man sagen. Finde ich gut und finde ich super sympathisch, dass ein Verlag sagt, es ist mir total egal, ob ihr das jetzt toll findet oder nicht. Wir schicken euch das jetzt trotzdem zu. Ob das jetzt, probiert's doch mal aus. Und ich glaube, das Spiel hat schon seinen Einsatzbereich. Ich glaube nur, der liegt nicht unbedingt im Brettspielbereich, muss man sagen. Das ist eher ein Spiel, was man vielleicht in einer Freundesgruppe spielt, mit dem man auch andere Spiele spielt, die jetzt nicht unbedingt bei uns in der Brettspielszene so riesig Anklang finden wahrscheinlich. Denn es ist ein Kommunikationsspiel, bei dem wir einfach nur Monologe führen.
Hast du den Namen schon gesagt?
Ja, Monologo. Bei dem wir Monologe darüber führen. Und wir dürfen uns dabei eigentlich alles ausdenken. Wir haben 3 Begriffe.
4.
Oder 4, genau. Wir haben einen Ort, wir haben ein Thema, eine Eigenschaft und einen Gegenstand. Und was ich sehr schön umgesetzt finde, und das will ich hier wirklich herausstellen, ist, dass die sich so viele Gedanken gemacht haben, dass sie für die Orte kleine QR-Codes drauf gemacht haben und man dann Hintergrundmusik als Timer spielen kann.
Das finde ich auch sehr cool.
Man hat nämlich nur eine Minute Zeit und es gibt ganz viele verschiedene Orte und man kann eine eigene Soundkulisse sich für diesen Monolog holen. Und das finde ich richtig toll. Das ist eine richtig tolle Idee, weil ich liebe es, wenn Brettspiele nochmal audiovisuell aufbereitet werden. Visuell haben wir häufig, aber im Audiobereich kann man Brettspiele so dermaßen aufpimpen, wenn ich ein Mittelalterspiel habe, ein bisschen Mittelaltermusik im Hintergrund laufen lasse. Oder wenn ich ein Abenteuerspiel habe, vielleicht Abenteuermusik oder auch einfach nur Waldgeräusche.
Ja.
Und sowas mag ich immer gerne, weil es die Immersion erhöht und das macht das Spiel richtig gut.
Finde ich auch cool. Es ist auch eine Sanduhr dabei, die man verwenden kann, aber es ist natürlich cooler mit dem Hintergrundsound und der ist auch wirklich genau auf eine Minute abgestimmt. Und dann gibt es so einen Alarm, dass die Minute vorbei ist. Das funktioniert ganz gut.
Ja, definitiv. Genau. Also wir führen einen Monolog und danach bewerten uns unsere Mitspielerinnen. Und in dem Fall bei uns, da wir es nur zu zweit gespielt haben, und es steht ja auch drauf, dass es ab zwei Personen funktioniert, ohne dass eine Zwei-Personen-Regel leider integriert ist, bewertet dann die andere Person oder die anderen Personen.
Was vielleicht ein bisschen schwierig ist, eben zu zweit.
Würde ich auch sagen, zu zweit definitiv nicht zu empfehlen. Für mich wäre das auch kein Spiel, wo ich eine 2 draufgeschrieben hätte, muss ich auch ehrlich sagen. Insgesamt dauert es nicht so lang. Wir können uns selber entscheiden, ne, wie lang oder wie viele Runden wir das machen wollen. Es gibt auch noch Möglichkeiten, Aktionskarten zu ziehen, wenn wir über bestimmte Punkte auf der Leiste vorankommen. Dann können wir nochmal dem anderen irgendwie in die Parade fahren oder so. So kleine Ereigniskarten, wie man es aus so anderen Spielen auch kennt, wie auch Monopoly oder sonstiges.
Ja, und es gibt für die 2 mit den meisten Punkten am Ende auch eine Finalrunde. Mhm. Das war zu zweit, fanden wir auch ein bisschen witzlos,
auch ein bisschen witzlos, ja.
Weil dann sind wir ja automatisch in der Finalrunde. Und da ist der Clou, dass Ort und Thema gleich ist für beide, aber Gegenstand und Eigenschaft unterschiedlich. Und die beiden dann einen Dialog führen und über 2 Minuten und bewertet werden. Und das ist zu zweit, funktioniert das natürlich nicht. Also zumindest haben wir gesagt, würde das für uns nicht funktionieren.
Ich glaube, das ist ein Spiel, was so bei Theatergruppen gut ankommen könnte. So Impro, so stelle ich mir immer so, ich erinnere mich so an die The Office-Folge, wo hier Michael Scott diese Impro.
Ja! und dann das, immer die Waffe rausholt.
Immer die Rampe rausholt und alle Leute erschießt in dem Impro-Theater. Mega-Folge.
Ja, ich glaube, dafür ist das vielleicht wirklich gut geeignet.
Ja, so in
für solche Leute.
So reinzukommen, weißt du, zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich Acting. Das sind wir aber beide einfach nicht. Wir sind keine Schauspieler oder Leute, die. Also uns war es tatsächlich sogar unangenehm, diese Monologe zu führen, während der andere da gesessen hat und einem gelauscht hat.
Ich glaube, das ist das Ding.
Da ist jede Person unterschiedlich.
Mir ist das auch sehr unangenehm, wenn ich dann. Also ich habe kein Problem damit, irgendwie einen Vortrag zu halten, aber dann hat das auch, ich sag mal, Inhalt.
Mhm.
Aber so ein Monolog halten ist ja.
Das improvisiert alles.
Das hat ja
alles.
Keinen Inhalt quasi. Ich bringe ja keinen Inhalt an sich rüber, der.
Ein bisschen schon.
Sehr irgendwie,
kannst du ja machen.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Es hat weniger einen Zweck, als jetzt irgendwie einen Vortrag über ein Thema
zu halten.
Es ist
was vollkommen anderes, natürlich.
Und deswegen sage ich ja, ich habe jetzt kein Problem damit, irgendwie vor Leuten zu sprechen. Aber wenn es halt so um nichts geht.
Schauspiel ist nicht unseres.
Das mag ich nicht.
Nee.
Und ich hatte auch mal einen Lehrgang, da war sowas Ähnliches so ein bisschen Bestandteil, dass man 2 Minuten lang nur reden musste und das Gegenüber dürfte nur zuhören. Und das fand ich immer sehr, sehr unangenehm, weil ich finde, das ist so unnatürlich. Das ist halt eben, das ist keine normale Situation. Und deswegen fällt mir das zum Beispiel super, super schwer, weil ich mir dann immer denke, sag doch was. Gib mir doch irgendwie, weiß ich nicht, Bestätigung, Ablehnung, sag doch irgendwas zu dem, was ich gesagt habe. Und das ist so ein bisschen seltsam.
Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man das nicht mag. Nur das Problem ist dann auch eine Gruppe dafür zu finden. Ich weiß, wir hatten ja Freunde hier, die gesagt haben, die große Fans von dem Magnificum Krimispielen sind, gesagt haben, ja komm, wir probieren das jetzt einfach. Ich sage, ja, aber ich weiß nicht mit den Regeln, ich weiß nicht, ob das jetzt so reinpasst. Ja, komm, wir probieren es aus. Und dann hatten wir nur die Regeln rausgeholt. Und dann hieß es so, nee, okay, wir machen es doch nicht. Und da muss man sich confident fühlen, auch in der Runde. Und ich glaube, in der richtigen Runde, zum richtigen Zeitpunkt, kann man da auch drüber lachen und kann das auch locker nehmen. Aber wir sind da nicht die Personen für. So, und ich glaube, da sind die klassischen Brettspieler leider auch nicht unbedingt die Person für. Vielleicht, wenn das für euch was wäre, schreibt uns gerne nochmal. Aber ich finde, das ist so, ich weiß nicht. Ja. Mir ist da auch eher so ein bisschen Unbehagen, ist ja so das Wort dafür. So ein bisschen, das ist so ein bisschen awkward. Man sitzt da und ich mochte das auch bei, ich habe ja in meinem Studium, habe ich ja auch tatsächlich so Rollenspiele machen müssen, im Sinne von, versetz dich jetzt mal in die Person und dann spielst du die und die andere Person macht das. Ich mag das gar nicht. Es ist super unangenehm.
Ich mag das auch nicht, das zu spielen. Also es ist was, wenn es eine richtige Situation ist, ist das was anderes, aber so zu tun, ist auch nicht meins.
Ja, also ich glaube, ihr habt gemerkt, warum uns das nicht so gut gefallen hat. Aber viel wichtiger ist ja, warum uns der Krimi-Fall so gut gefallen hat von Magnificum, weil der war wieder richtig stark. Und Magnificum mit dem Fall Das Familiengeheimnis. Zwei Tote im Hause. Tja, wie wir immer so schön gesagt haben. Magnificum hat ja hier auch schon ein bisschen Tradition in diesem Podcast, denn wir haben vor langer Zeit schon, muss man ja schon was wieder sagen, damals ein Interview mit Magnificum geführt oder mit einer Vertreterin von Magnificum und haben uns da auch so ein bisschen erklären lassen, wie diese Herangehensweise auch an diese Krimispiele ist. Es geht ja in die Richtung Hidden Games. Magnificum ist so ein, quasi ein Verlag, wo man am Anfang ein Kuvert öffnet und wo alle möglichen Unterlagen drin sind und wir müssen herausfinden, was passiert ist.
Genau, und haben so ein paar Leitfragen, die wir mal beantworten müssen am Ende des Falls.
Genau, und hier geht es tatsächlich darum, dass zwei Tote gefunden wurden in einem Familienanwesen und wir herausfinden müssen, was ist eigentlich passiert. Und sie haben es auf der Messe beworben mit, das ist unser mit Abstand schwerster Fall, das ist wirklich nur für Hardcore-Fans und der wird richtig kompliziert. Wir mussten ihn schon einkürzen, weil der so krass geworden ist. Und ist das so? Ich würde sagen, ja. Ich fand ihn richtig geil. Muss ich erstmal schon mal dazu sagen.
Ja, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht und er war an manchen Stellen wirklich knifflig,
ja.
Aber also für uns könnte es schon noch ein bisschen kniffliger sein.
Leg ruhig nochmal eine Schippe drauf.
Wir können noch eine Schippe drauf. Aber wir haben Verständnis dafür. Das ist, glaube ich, das meinte er auch auf der Messe, es ist echt happig, diese Fälle so zu erstellen und sich das auszudenken und zu überlegen. Aber wie gesagt, ich finde, die Schwierigkeitsskala nach oben, da ist noch nicht das Maximum erreicht.
Nee, ich finde auch, es dürfte sogar noch ein bisschen mehr tote Enden geben. Klar, dann geht das auch so ein bisschen auf Kosten der Dramaturgie und so weiter. Aber man fühlt sich nach diesem Fall trotzdem wie The Brain, ne? Muss man schon sagen. Ich hatte recht am Anfang schon eine Vermutung, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Und das hat sich nachher sogar ein bisschen bewahrheitet. Allerdings, und das finde ich...
Hä? Ich wollte gerade sagen, es gab halt auch echt coole Momente, wo wir dachten, warte, das könnte doch das und das. Und dann hat sich das als richtig rausgestellt und wir hatten noch gar nicht damit gerechnet, dass das wirklich ist. Es war so eine Schnapsidee und man kann natürlich nicht spoilern.
Nee, man kann nicht spoilern. Und vor allen Dingen, was ich wieder an diesem Fall schön finde, ist, das letzte Puzzleteil ist wirklich auch das letzte Teil, was man sich durchliest. Und man muss nachher alles wieder wirklich zusammensetzen. Und das Schöne ist, dadurch bleibt die Spannung bis zum Ende erhalten. Das heißt, wir haben zwar eine Ahnung, wie das passiert ist oder das, oder wir wissen, okay, bei dem Toten ist das und das. Aber wir haben noch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Und bis zum Ende, bis dann der Fall vorgelesen wird, nachdem wir ihn gelöst haben, rätseln wir immer noch über Kleinigkeiten und über manche Sachen. Hier sind Rätsel dabei, die fand ich von der Qualität so toll und kreativ gelöst. Ich sag's nicht. Du weißt genau, was ich meine. Ne, hier.
Ja.
Ich habe ihr gerade ein Zeichen gemacht, damit Simone das sieht. Da sind so kreative, tolle Einfälle dabei. Ich möchte wirklich nicht spoilern, weil das muss man dann auch selber erleben. Ich würde sagen, es ist einer der besten Fälle von Magnificum, auch weil die Geschichte insgesamt auch einfach sehr gut geschrieben ist, weil die Geschichte interessant genug ist, weil man bis zum Ende wissen will, was passiert jetzt eigentlich und ist jetzt nicht super basic, ist von der Geschichte. Es könnte auch ein Kriminalfall sein, den man irgendwie im Fernsehen sieht.
Mhm.
Und ja, ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also,
ja, hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wir haben es wieder zu dritt gespielt.
Genau, an Silvester, glaube ich, war. Nee, nicht Silvester, aber.
Aber im Silvesterurlaub.
Im Silvesterurlaub, genau.
Ja, und das hat einfach wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, da brauchen wir auf jeden Fall Nachschub.
Ja, also, wir wissen, dass das viel Arbeit ist, aber Magnificum, wirklich hier nochmal als Tipp, wenn ihr gerne Krimispiele à la Hidden Games und so weiter spielt, dann müsst ihr euch das angucken, weil das sind die schwersten. Das muss man schon sagen.
Das sind auch die besten.
Ja, man muss auch schon sagen, es sind auch die schwersten. Also in Hidden Games Fall ist deutlich leichter, weil es auch wirklich viel gestreamliner noch ist, was die toten Enden und so angeht und die Materialdichte und so weiter. Aber ich finde, das ist genau das Gute bei Magnificum, dass die Fälle auch durchaus knackig sein dürfen.
Mhm.
Und das mag ich sehr gerne. Ich würde sagen, das Dinner ist es, glaube ich. Nee, doch, das Dinner. Die letzte Arie der alten Dame. Das, wie hieß es?
Ja, ich glaube so.
Die letzte Arie der alten Dame, so hieß es. Ja, die fand ich am besten. Aber trotzdem, der Fall kommt ganz gut ran. Also die sind alle auf einem ganz tollen Niveau. Ich bin nach wie vor begeistert. Krimifälle, das kann ich euch sagen, die sind wirklich besonders gut.
Ja, auf jeden Fall.
Machen wir weiter mit einem Spiel, was nicht so besonders gut ist, zumindest in unseren Augen. Und das ist Moon Rollers. Moon Rollers ist ein Spiel, was von dem Verlag rausgekommen ist, IV Studio, die auch Moonrakers gemacht haben oder Fractured Sky, Wheels Fate, jetzt gerade Tent. Also ein Verlag, was auch viel auf Style ausgelegt ist, was auch völlig in Ordnung ist und was ich auch richtig schön finde. Deshalb wollte ich mir das Spiel auch anschauen. Ja, Moon Rollers ist ein stylisches Spiel mit Double-Layer-Punkte-Board und Dunkeloptik-Karten. Wie nennt man das denn? So wie der Dark Mode bei YouTube beispielsweise.
Ja, so dunkle Karten mit grellen Farben. Aber
ja, sieht wirklich sehr, sehr schick aus. In unserem Zug committen wir uns auf eine Karte beziehungsweise würfeln und committen uns auf eine Karte und versuchen dann die angegebenen Anzahl an Symbolen zu würfeln. Dürfen auch immer wieder neu würfeln, müssen aber immer mindestens einen Würfel irgendwie einloggen und versuchen dann möglichst viele der Bedingungen der Karte zu erfüllen. Wenn wir das tun, legen wir nachher einen unserer Cubes da drauf und kriegen dafür nachher auch oder direkt auch Punkte. Wer eine Karte aber abschließt, bekommt die Karte und kann dann den passiven Effekt fortan in der Partie benutzen. Und das ist tatsächlich ja ein interessanter Mechanismus, der allerdings gar nicht so zum Tragen kam, wie ich es mir irgendwie erhofft hatte am Anfang.
Ja, wobei es geht. Also es beeinflusst halt so ein bisschen deine Möglichkeiten, neu zu würfeln oder für bestimmte Symbole zu würfeln.
Ja. Aber das Spiel geht dann auch nicht lang genug, sodass du eine krasse Kombi aus verschiedenen Karten hättest, so wie ich es mir vorgestellt habe, sondern es bleibt eigentlich relativ basic. Würfelglück. Und da muss ich sagen, in dieser Art von Würfelspielen kenne ich einfach deutlich bessere. Ne? Stichwort Piratenkapern. Das ist auch super simpel. Mit immer wieder anderen Anforderungen, wie man Punkte machen kann oder was für Sonderfähigkeiten in der Runde gelten. Und da ist es auch, leg so viele Würfel beiseite, wie du willst, aber wenn das und das passiert, dann hast du gebastelt und alles ist verloren. Und hier ist es auch so, wenn du nichts mehr platzieren kannst, dann bist du auch raus. Und ich muss ehrlich sagen, das war mir zu wenig. Das war mir viel zu flach.
Ja, und Ziel des Spiels ist es ja, entweder unterschiedliche Karten zu sammeln oder gleiche Karten. Und irgendwie, es war nicht so spannend.
Überhaupt nicht.
Also auch dieses sich auf eine Karte committen hatte irgendwie, finde ich, hat einen kaum eingeschränkt. Man hat halt einfach sich eine ausgesucht und die abgearbeitet.
Ja.
Und das war aber, also es war halt nicht so dramatisch, finde ich.
Ja, und wenn der andere dann die Karte geklaut hat, dann hat man gedacht, okay, ja gut, dann ist das so.
Ja.
Es war auch nicht so dieser Ärgerfaktor. Also ich finde, bei Piratenkabern kann man sich enorm ärgern. Aber hier war es auch so ein bisschen emotionslos für mich. Also das war so ein Spiel, das war vorbei und ich dachte, oh, okay, das war das Spiel jetzt wohl.
Ja, also mich hat es auch nicht gecatcht.
Nee, es ist irgendwie nicht so spannend und ich glaube, es lebt schon davon, dass man eben diese Welt, diesen Verlag ganz gerne mag und dass man auch diese Optik ganz gerne mag. Ich will unbedingt Moonrakers noch spielen, was ja das bekannteste Spiel von dem Verlag ist und was auch definitiv sich deutlich interessanter anhört als Deckbauspiel mit Mechanismen wie Verhandlungen und so weiter. Ja, also Moonrollers, muss ich sagen, hat sich irgendwie angefühlt wie so ein kleines Gimmick, was man zu einem Kickstarter auch mal dazugeben kann. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh ja, das ist ja wirklich der neue heiße Scheiß.
Ja, würde ich auch sagen.
So, ein Spiel haben wir noch, bevor wir euch in euren wohlverdienten Feierabend entlassen. Von diesem Podcast zumindest für diese Woche. In der nächsten Folge werdet ihr noch weitere krass viele Titel auf jeden Fall zu Ohren bekommen. Aber als letztes haben wir noch einen kleinen Kickstarter-Prototypen hier. Und zwar von Orchestra. Orchestra ist ein Eurogame, was aus Brasilien kommt. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte, wie wir an dieses Spiel gekommen sind. Ich habe den Verlag damals angeschrieben und gesagt, ey, ich finde das Thema total interessant. Habt ihr nicht irgendwie einen Prototypen da oder so, dass ich das schon mal antesten kann? Und dann hieß es, ja, okay, bist du denn auf der Messe? Ja, dann geben wir das jemand anderem mit von einem anderen Verlag aus Brasilien. Und der kann das dann übergeben. Und so standen wir dann auf der Messe und haben dann ganz nett noch mit dem anderen Brettspiel-Designer war ja auch gequatscht und das Spiel in Empfang genommen und den Prototypen hier aufgebaut und noch lange darauf gewartet, dass wir die englische Anleitung endlich bekommen, weil tatsächlich die noch überarbeitet wurde, beziehungsweise auch überhaupt erst übersetzt wurde. Und dann haben wir uns gefreut, dass wir das Spiel gespielt haben. Und es ist ein durchaus interessantes Eurogame, was so ein paar kleine Schwächen hat, Simone.
Ja, also im Grunde genommen muss man sagen, das Thema ist echt cool umgesetzt. Das hat uns richtig, richtig cool gefallen. Wir haben so eine Art, ich würde so eine Art Musikschule nennen. Und da bilden wir unsere Musiker aus. Und wir versuchen, ein großes Konzert zu spielen. Dafür sammeln wir Gäste ein. Die müssen wir in einem Saal platzieren. Wir lassen unsere Musiker spielen. Die müssen wir im Orchester platzieren und unterbringen. Und haben ganz viele Möglichkeiten in unserem Zug, mit unseren Workern Felder zu aktivieren. Und je nachdem, welchen Worker wir einsetzen, wie gut der schon ausgebildet ist, ja, so gut ist dann auch die Aktion, die wir ausführen können. Und ich finde diesen Mechanismus gerade mit den Workern, die wir auch upgraden können, den fand ich richtig klasse. Ja, das hat mir richtig gut gefallen und vor allem hat mir das haptisch auch gut gefallen, denn die haben alle eine andere Form so ein bisschen, so eine andere Kopfform und passen dann in die Vertiefungen teilweise rein, teilweise nicht. Dann gibt es so eine Art Schlüsselloch, da passen alle rein. Und ich finde, das hat einfach was hergemacht, dass man da immer auf diese Silhouetten geguckt hat. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die uns dann nicht so gut gefallen haben.
Vor allen Dingen im Zwei-Personen-Spiel.
Vor allem im Zwei-Personen-Spiel, genau. Deswegen würde ich sagen, ist das Meckern auf hohem Niveau, weil wir haben es halt nur zu zweit gespielt. Es kann sein, dass das zu viert nicht so eine krasse Bewandtnis hat. Aber es war so, dass das Spiel erstens ging es sehr lange.
Genau, das war einfach 20% zu lang.
Weil die Endbedingung sehr schwer auszulösen war zu zweit, weil wir eine bestimmte Anzahl an Figuren im Orchester haben mussten und das wirklich gedauert hat, bis man das hinbekommen hat. Und vor allem gibt es die Möglichkeit zu zweit, ich habe quasi alle Worker, die ich da hinschicken kann, da hingeschickt. Dann bin ich davon abhängig, dass du deine Worker hinschickst, um das Spielende auszulösen. Und der zweite Punkt ist gerade diese Saalmechanik, Wenn wir Gäste bekommen, dann platzieren wir die. Wir versuchen die auch noch an bestimmten Positionen im Saal zu platzieren. Und das funktioniert zu zweit auch nicht so gut. Also wir haben diesen ganzen Saal zugepflastert und es gibt verschiedene Sitzgruppen, die quasi so kategoriemäßig Punkte geben. Also die, die ganz vorne sitzen, geben die meisten Punkte. Die, die an den Seiten sitzen, geben die wenigsten Punkte. Und ich versuche meine Gäste eben im kompletten Saal zu platzieren, weil ich eine Wertungskarte habe, die mir für diese Anordnung Punkte gibt. Und am Spielende darf ich aber nur eine Platzkategorie werten. Und das hat irgendwie auch nicht so gut zu zweit funktioniert.
Ja, gerade weil man eben, also ich das Spiel möchte, dass du dich auf eine Sache committest und gleichzeitig aber versuchst, in dem gesamten Saal quasi deine Vorgaben zu erfüllen, weil es halt eine separate Punktezählung dafür gibt. Aber wie du schon gesagt hast, endete das nachher so ein bisschen in Frust, weil man so viel platziert hat und dafür aber so wenig Punkte dann bekommen hat.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich zu dritt und zu viert ein bisschen interessanter, weil man sich ein bisschen mehr in die Quere kommt. Das klingt jetzt alles so ein bisschen negativ. Ich finde das aber trotzdem ein sehr interessantes Eurogame, was auch mal wieder was anders macht. Also erstmal die thematische Umsetzung hast du ja schon gelobt. Die fand ich auch richtig, richtig stark. Das war ja auch das, weswegen mich das Spiel so angesprochen hatte. Mhm, mit Thema ja. Orchester und so. Super interessant. Musik ja sowieso immer tolles Thema. Und die Entscheidungen, die wir treffen in diesem Spiel, fühlen sich auch immer super wichtig an, weil es so viele Möglichkeiten gibt und wir uns dann irgendwie auf Sachen committen müssen in unserem Zug. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, die auch zu entsenden, um Boni zu bekommen und bestimmte Sachen zu bekommen. Wir wollen aber ja auch eine gewisse Anzahl an Workern irgendwie auch upgraden, damit wir im nächsten Zug die noch besseren Aktionen machen können. Aber wir können nicht alles auf einmal machen. Dann gibt es noch so eine kleine Leiste, wo wir hochklettern wollen, wo es auf bestimmten Feldern extrem starke Belohnungen gibt und dann geht's dann doch schon darum, wann mache ich eigentlich was?
Genau, und die Frage ist ja auch immer, wann entsende ich einen Worker ins Orchester? Denn ja. Ich krieg dann zwar wieder einen Worker zurück, aber der fängt wieder auf der untersten Stufe an. Und ich muss immer genau überlegen, wann grade ich die ab, wann brauche ich welchen Worker, weil mit den besseren, die sind dann vielleicht zu gut, um die an die Gäste zu verschwenden. Also es sind schon interessante Entscheidungen, die man trifft. Also uns hat das Spiel auch gut gefallen.
Ja.
Bis auf diese kleinen Einschränkungen, die wir halt eben ja eher so der Zweispieler-Variante zu Lasten legen. Und
nee, ja, ich glaube
so
schon. Ich glaube schon, dass man da noch mal ein bisschen streamlinen kann. Und ich habe dem Verlag auch natürlich das Feedback schon geschrieben und bin mal gespannt. Wir müssen hier immer noch davon reden, das ist ein Prototyp gewesen, ne? Das ist noch nicht
ja.
im Druck. Wir haben hier vier verschiedene kleine Boards, die man zusammenschieben mussten, ne?
Und dafür muss man schon sagen, war das wirklich super.
Sehr gut spielbar, also, auf jeden Fall, ja. Und durchaus interessant. Also wer Eurogames mag, das ist auch nochmal ein kleiner anderer Ansatz, wobei natürlich auch bekannte Sachen drin sind. Aber ja, das Upgraden mit den Workern, das Entsenden, die Möglichkeiten, die wir in unserem Zug haben, wo wir immer Entscheidungen treffen müssen, weil wir auch gar nicht so viele haben. Ja, viele Sachen, die man im Kopf haben muss. Ist ein interessantes Spiel und werden die wenigsten kennen, weil es ja, wie gesagt, bisher nur ein Kickstarter ist, der, glaube ich, jetzt schon zumindest irgendwie gelaufen ist, aber da wird es irgendwie ja die Möglichkeit auch für Late Pledges und so weiter geben. Finde ich durchaus einen sehr schönen Titel, den man sich, wenn man Eurogame-Fan ist, definitiv anschauen kann. Und ja, deshalb sei das hier auf jeden Fall auch noch erwähnt.
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, ja, ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht beziehungsweise einfach in die Podcast-Beschreibung geschaut. Ich hoffe, das tut ihr jetzt nicht erst jetzt, weil das wäre ein bisschen spät. Wenn ihr irgendwelche Titel nochmal euch genauer anschauen wollt, guckt mal rein. Da sind natürlich die Boardgame-Geek-Einträge unten verlinkt, genauso wie unser neues Podcast-Projekt seit letztem Jahr, nämlich Lieblingsgegner. Und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Ciao.